So, herzlich willkommen beim Trail Rookies Podcast in der Episode 48. Und wir haben den Urlaub hinter uns gebracht und sind frisch ausgeruht, haben den Eiger hinter uns gebracht. Er wird heute nochmal ein großes Thema werden. Mhm. Nämlich, wie viele von euch schon bemerkt haben, haben wir in der letzten Episode 47 ja vor allem meine Erfahrungen oder meine Erlebnisse aufgearbeitet, mehr oder weniger emotional. Da kann man sich noch drüber streiten, ob das jetzt eher sachlicher Abriss war oder dann doch das ein oder andere Emotionale drin war. Heute der Fokus Christians Eiger-Erlebnis. Hi Christian, alles gut bei dir?
Hi Chris, ja, danke, alles wieder okay. Bestens ausgeruht, auch so einen Kurzurlaub gehabt. Nur sehr kurz und auch sehr intensiv teilweise, kommen wir später noch mit dazu. Mhm. Aber ja, danke.
Schön.
Im Moment ein wenig am Schwitzen und ein wenig so am Rausschielen, weil wir haben ganz, ganz komisches Wetter. Es ist so richtiges Hagelgelb draußen und ich warte eigentlich, dass es jetzt jeden Augenblick losgeht.
Ja. Jetzt hat man das Hagelgelb.
Kennst du nicht
vielleicht urinierte Hagel oder?
Nein, diese Stimmung, wenn so ein Unwetter kommt, so dieses orange-gelbe Licht, das dann draußen herrscht.
Ja, ja.
Und das ist momentan total intensiv. Also wenn man rausschaut,
okay.
Insofern wird es gleich losgehen.
Okay, aber du kannst die rote Sonnenbrille wieder absetzen jetzt.
Ach, das ist es, okay.
Sehr gut. Nee, also ganz ehrlich, bei mir, ich sehe es gar nicht, weil ich habe ja so viele Bäume vor meinem Fenster.
Ja.
Und
es schaut im Moment richtig düster aus.
Ja. Spannend.
Also wenn es dann rumst, ihr wisst, woran es war. Das war es beim letzten Mal, glaube ich, schon so. Ne? Beim letzten Mal hat es ja schon gewittert, als wir aufgenommen haben. Das scheint sich so zu etablieren.
Da war ich noch in Trance, glaube ich, als ich da so frisch von meiner Krippe so einigermaßen erholt, noch schnell eine Aufnahme, bevor ich in den Urlaub geflogen bin. Ich weiß gar nicht mehr, kann ich mich nicht mehr so dran erinnern.
Du siehst auf jeden Fall sehr erholt aus.
Ja, inzwischen bin ich es auch wieder, das ist das Schöne. Ja, ich würd sagen, ja, wie machen wir es jetzt? Boah, Freestyle. Fange ich mal an. Jetzt machen wir doch ich. Ich fange an.
Okay.
Denke ich mir mal zu den standardmäßig zu unseren letzten zwei Wochen. Das passt ja recht gut.
Mhm.
Und dann leiten wir über zu dir, zu deinen letzten zwei Wochen.
Mhm. Genau.
Beziehungsweise verbinden wir die letzten zwei Wochen direkt mit deinem Eiger-Erlebnis, weil das passt recht gut zusammen.
Genau.
Zum Abschluss gibt es natürlich wie immer Stray Rookies 1x1. Das darf nicht fehlen. Und das wären die Themen heute in unserer Episode.
Ja.
Ist das gut? Passt das
perfekt
für dich?
Absolut. Sehr Legen gut. wir los.
Gut. Ja, vor zwei Wochen noch mit Grippevirus die letzte Episode irgendwie aufgenommen. Dann hatte ich noch ein, zwei Tage und dann begann eine spezielle Urlaubszeit für mich und meine Familie. Wir sind, ich weiß nicht, der ein oder andere hat es vielleicht auch auf Strava gesehen oder viel auf Insta habe ich eigentlich nicht gepostet, aber im Zug gab es dann doch mal was. Wir haben einen kleinen Trip in die Staaten gemacht mit der Familie. Wir waren zwei Wochen in den USA. Wir sind quasi gestartet dort in Los Angeles und haben dann eine kleine Rundtour gemacht. Nach ein paar Tagen hat man einen Mietwagen genommen und haben dann wirklich so die wunderschönsten Flecken dort abgefahren aus meiner Sicht. Also das heißt, wir haben den Grand Canyon besucht.
Mhm.
Wir sind vom Grand Canyon, schönster Fleck, jetzt mal ausgeklammert, Las Vegas.
Nicht wirklich.
Also ich glaube, meine Family war glücklich, weil die konnte shoppen, bis die Kreditkarte geglüht hat.
Las Vegas tatsächlich.
Ja, natürlich. Ey, nur. Das ist ein Shopping-Laden neben dem anderen, wenn du die Casinos da im klimatisierten Bereich abläufst, weil wenn du draußen läufst, versuchst du bei 40 Grad dich durch die Straßen zu quälen.
Ja.
Also bleibst du schön in den klimatisierten Casinos, wo du halt einen Laden nach dem anderen hast. Du gehst ja da nicht mehr zum Spielen rüber.
Ich kann mich da gar nicht dran erinnern an die Shopping, aber mein Fokus lag ja nun wirklich nicht auf dem Shopping in Las Vegas.
Heftig, ja. Ja, und dann ging es eben direkt weiter noch ins Death Valley, da eine Nacht geblieben, danach Mammoth Lakes, das war wirklich grandios, schön, einer der schönsten Flecken eigentlich auf der Reise, da haben wir einen schönen Traillauf auch gemacht.
Mhm. Dann noch Yosemite, ich gesehen, ja.
Genau, dann noch Yosemite Park und am Schluss nochmal San Francisco, was ich eine recht schöne Stadt finde, aber ist schon krass, wie, ich war vor 20 Jahren da.
Mhm.
Und hat sich schon viel verändert. Also brutal viele Obdachlose dort. Ganz viel Leid, okay. Ganz viele Läden, die auch leer stehen. Das war schon auch intensiv.
In San Francisco?
In San Francisco, ja. Also die Einheimischen können sich zum Teil auch da die Mieten, Lebensmittel nicht mehr leisten. Ich nehme an, das ist alles Einfluss auch vom Silicon Valley und sonst noch was. Mhm. Also es hat ein enormes Problem. Aber mal so ganz kurz da angefangen. Also ich habe ja nach meinem Eiger erstmal auch krankheitsbedingt und ich, auch wenn ich nicht krank gewesen wäre, war für mich klar, dass erstmal eine Laufpause ansteht. Es war dann so eine Woche, wo eigentlich gar nichts bei mir passiert ist, weil es einfach auch nicht ging. Mhm. Also ich war erkältet und das hat alles nichts gebracht. Und den ersten Morgen in L.A. war dann wieder so weit, dass es den ersten Lauf gab. Fahrradfahren konnte ich ja nicht dort, Fahrrad hatte ich ja nicht dabei, aber Laufsachen hatten wir dabei. Und dann haben wir direkt mal von unserem Hotel aus, sind wir direkt hoch auf die Hollywood Hills gelaufen. Natürlich Klassiker zum Hollywood-Sign.
Ja, auf jeden Fall.
Die ganzen Villen da nach oben. Also schön kleines Bergläufchen gemacht, bei morgens dann auch schon fast 34 Grad. Also wir haben immer mit hohen Temperaturen da zu tun gehabt bei den Läufen. Da sind wir wieder reingekommen. Da hatte ich noch so ein bisschen Husterei so hin und her oder hin und wieder. Aber lief schon wieder ganz gut und ich habe das auch genutzt, so das gemütliche Laufen mit meiner Frau zusammen, was dann einfach auch echt entspannt war. Mhm. Und
wie ist es so, dort zu laufen? Ich meine, du hast Großstadt, wahrscheinlich auch die Luft nicht so angenehm, oder?
Och, ja, du, bei über 30 Grad brennt eh alles in der Lunge.
Spielt es dann keine Rolle mehr.
Als wir jetzt da Hollywood Hills hochgelaufen sind, hast du jetzt von der Großstadt nichts gemerkt, weil wir eigentlich durch schöne, ruhige Straßen gelaufen sind mit schönen Gebäuden. Und dann bist du da oben auf dem Berg und bist ja nicht weg von allem möglichen Stress und Lautstärke. Es war dann anders, zwei Tage später ging es nämlich dann drum, nachdem wir dann den dritten, also ich glaube drei Übernachtungen hatten wir. Und dann stand an, dass wir in Grand Canyon fahren. Und da habe ich mir dann einen Mietwagen eben schon reserviert gehabt. Den musste ich in Burbanks am Flughafen abholen. Mhm. Und es waren so 12 Kilometer vom Hotel, das hatte ich alles schon so geplant. So, klar, da läufst du hin. Ne? Und dann bin ich morgens früh raus und bin dann erstmal dahin gejoggt und dann bist du da zum Teil neben dem Highway gelaufen.
Oh.
Durch Viertel, wo ich dann auch überlegt habe, kann ich da jetzt durchlaufen als Weißbrot? Also wirklich, da ist dann schon so ein bisschen, manchmal so ein komisches Gefühl. Dann bin ich aber auch lustigerweise an den Warner Brothers Studios vorbeigelaufen, so diese ganz berühmten, die du bei jedem Kinofilm von Warner Brothers hast, ja diese Einblendung, wenn das so ein bisschen so vergilbte Häuser dort dargestellt werden. Aber ich dachte, Mensch, das kennst du doch irgendwo hin. Ah, genau.
Okay. Dort.
Das ist so da in der Nähe. Und dann bin ich halt schön zum Flughafen, habe meinen Mietwagen geholt und bin dann wieder zurück zum Hotel. Dann haben wir die Koffer reingeschmissen, haben so ein größeres Auto gehabt, so ein Hyundai Palisade. Ich glaube, das gibt es gar nicht in Europa. Aber halt mit mega Platz drin, mega Raumangebot. Und dann sind wir los. Und sind dann Richtung Grand Canyon. Ich glaube, es waren 6-7 Stunden im Auto. Und da sind wir zum Teil halt auch durch Wüstengegenden gefahren, wo wir dann auch schon 46 Grad auf dem Tacho hatten.
Oh, wow.
Da habe ich dann immer gedacht, okay, Gott sei Dank sitzen wir gerade im klimatisierten Auto, weil da draußen ist echt einfach nichts. Ne? Und einfach brutal heiß. Und dann sind wir im Grand Canyon angekommen. Und da wir noch Zeit hatten, habe ich gesagt, hey, wir machen jetzt den Abstecher über Flagstaff. Das muss einfach sein. Mhm. Und dann sind wir mal nach Flagstaff rein, haben so den einen oder anderen Laufladen noch angeguckt und ich habe mich schon direkt in das Örtchen verliebt. Du hast so diese University gesehen, ganz viele Läufer, die draußen unterwegs waren. Der Ort liegt auf 2000 Meter oben. Mhm. Du merkst es nicht beim Autofahren, weil das sind keine steilen Rampen, die du hochfährst. Du guckst auf deine Uhr und siehst, oh, wir sind schon auf 2000 Meter.
Okay.
Also so eine schöne Hochebene.
Ja.
Richtig schön. Dann aber noch nach dem Essen direkt weiter nochmal eine Stunde und dann waren wir bei uns in so einem Resort direkt am Eingang vom Nationalpark. Mhm. Ja, und dann im Grand Canyon schöne Wanderung gemacht, sind wir den Bright Angel Trail runter, war leider ein bisschen spät, sodass wir dann schon voll in die Sonne gekommen sind und dann haben wir entschieden, nach 3 Meilen runter wieder zu drehen, weil es gab da so ein schönes Schild, Obligatory, up is mandatory. Also immer schön, die werden runter ist einfach, ne? Und das ist obligatorisch. Kannst du machen, wie du willst, aber du musst wieder hoch. Mhm. Weil unten ist nichts.
Ja.
Also man muss sich das ja so vorstellen, für die, die es nicht wissen. Es ist nicht so, dass du zum Grand Canyon fährst und dann hast du, sie breitet sich vor dir wie der Grand Canyon aus, sondern du kommst auf einem Hochebene und der Grand Canyon geht nach unten. Das heißt, du musst runter in den Canyon.
Ja, ja.
Und das hat es dann schon in sich, da wieder in der knallen Sonne bei fast 40 Grad hoch zu marschieren.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Und du hast dann zwar immer noch Wassermöglichkeiten, aber du musst echt gut haushalten. Und wir haben dann irgendwann entschieden, auch wegen den Kindern. Das macht, ich glaube, meine Frau und ich hätten es bis ganz runter gemacht.
Mhm.
Das wäre nicht das Thema, aber die Kids haben dann schon irgendwann gekämpft. Und dann haben wir gesagt, so nach 3 Meilen drehen wir, das 3-Mile-Rest-House haben wir dann quasi besucht und sind dann wieder hoch.
Okay.
Aber eine coole Experience, waren dann aber relativ früh fertig an dem Tag.
Mhm.
Und Kids
wie weit ist es da runter? Wie muss ich mir das vorstellen?
Aber ganz runter geht es, glaube ich, nochmal 2-3 Meilen. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher. Also wir wären bis zum Flussbett, bis zum Colorado River wären wir gerne runter.
Aber immer so Serpentinen? Oder
wenn ja, komplette Serpentinen.
Okay,
also ganz steil, immer so in Serpentinen, mitten so in den Hang rein.
Ah, oh, ist natürlich schon heftig, ja.
Genau. Und waren dann recht früh fertig. Die Kids wollten nochmal einen Pool. Und dann ich habe gesagt, hey, du, ist jetzt so früh noch. Ich fahre nochmal nach Flagstaff. Und dann bin ich nochmal nach Flagstaff gefahren in den coolen Laufladen. Hab da auch ein Bild gepostet gehabt, so ein Fanboy. Hab dann auch nochmal Schuhe für meine Frau mitgekauft. Hab mir von Rabbit noch ein Hemdchen gekauft. Eine geile Cap mit Run Flagstaff Logo drauf, was ich jetzt immer zum Laufen an habe. Irgendwie, der Ort hat es mir schon angetan. Da hatte ich dann einfach Bock, einfach nochmal hinzufahren. Und dann sind wir am nächsten Tag dann auch schon weitergefahren und sind dann in den, sind wir ins Death Valley gefahren, genau. Aber das war, also zum Badwater sind wir auch gefahren, das ist ja auch der Badwater Ultra, wo das 135-Meilen-Rennen ist. Ey, ich weiß nicht, wie die das schaffen, ne? Bei 46 Grad, was weiß ich was, da auf dem Asphalt zu laufen.
Wenn man die Fotos sieht oder die Filmchen von den Läufern dort, dann kann man es erahnen. Ja.
Also wir sind kurz aus dem Auto und nach einer Minute haben wir gesagt, wir müssen wieder rein. Also heftig, heftig. Ja. Aber es war eindrücklich, das mal zu sehen. Und wir sind dann so mitten in der Wüste, da war so ein kleines Dörfchen oder da war ein Saloon und ein paar Gästehäuser und ein Laden und das war's. Mhm. Und ein Pool, der noch nachts um 11 38 Grad hatte, also Außentemperatur.
Ah.
Und war irgendwie auch speziell, auch ohne Luxus, aber irgendwie da mal zu nächtigen. Und dann ging es ins Mammoth Lake in Sierra Nevada. Mhm. Ja, es war geil, Hammer. Da merkst du auch, du fährst so hin und checkst das gar nicht und irgendwann merkst du, okay, jetzt sind wir hier im Hotel. Oh, 2400 Meter, cool. Da könnte ich mal Höhentrainingslager machen, würde ich gerne mal eine Zeit verbringen. Und dann hat mir ein Freund noch einen coolen Trail empfohlen, also liebe Grüße da auch an den Michi. Der hat das nämlich gesehen in der Story, dass wir da sind, oder ich habe es ihm geschrieben. Und dann meinte er, du musst unbedingt den Mosquito Flat Trail machen. Mhm. Und dann habe ich mir den rausgesucht. Kids haben wir versorgt im Hotel. Meine Frau und ich haben gesagt, komm, wir machen da ein Hike-Läufchen, schauen wir mal, was geht. Und sind dann eine halbe Stunde hingefahren. Und als wir ausgestiegen sind, haben wir gesehen, jo, jetzt sind wir auf 3000 Meter oben.
Wow, okay.
Und dann beginnst du mal auf 3000 Meter nochmal 300, 400 Höhenmeter zu machen.
Mhm.
Auf einem wunderschönen Trail. Also da kann ich irgendwann auch nochmal ein paar Bilder posten. Ich habe ja Bilder gepostet, genau.
Du hast, ja.
Ey, es war wunderschön. Es war einer der schönsten Trails und Gegenden, die ich je gesehen habe.
Oh, mega.
Ja, meine Frau hat es dann auch mal auf die Nase gelegt beim Downhill, das erste Mal selber eine Rolle gemacht, aber alles gut gegangen, nur ein paar Schürfwunden, gehört dazu, habe ich gesagt, jetzt bist du ein Trailrunner.
Jetzt ist sie offiziell eingeweiht, ja, genau.
Aber war traumhaft. Dann noch Yosemite Park ein bisschen gemacht und am Ende eben San Francisco, um es jetzt hier abzukürzen, weil es geht halt nicht um die USA. Es war einfach eine mega coole Zeit und für mich auch einfach wieder so ein Stück weit so wieder ein Randtasten reinkommen ins Laufen, ohne Plan. Ich habe da kein Training, was ich gerade verfolge, sondern einfach so ein bisschen just aus der Freude und aus Erkundungswillen einfach unterwegs gewesen.
Einfach wieder den Spaß zurückholen.
Absolut.
Ein bisschen.
Absolut.
Ja.
War mega. Ja, das ist so bei mir gewesen.
Oh, sehr schön, sehr schön.
Jetzt kommen wir aber zum großen Thema und ich glaube, wir steigen nicht ein mit, wie war es denn bei dir die letzten 2 Wochen, sondern Christian, verdammte Scheiße, was war denn da los am Eiger? Erzähl mal.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ja, eigentlich, um es kurz zu machen, hat nicht funktioniert. Das war nur die Kurzfassung, aber da gibt es natürlich eine lange
Geschichte. Okay, und was hast du die letzten 2 Wochen gemacht? Fangen wir mal vorne an.
Es ging ja. Ich muss eigentlich eine Woche vorher oder eigentlich zwei Wochen vorher anfangen, weil da fing die ganze Misere eigentlich schon an. Ich hatte nämlich zwei Wochen vor dem Eiger tatsächlich mir ein Grippevirus oder irgendwas in der Art eingefangen. Corona war es nicht. Ich habe einen Test gemacht und lag Montag, Dienstag, Mittwoch mit Fieber im Bett und hatte zwar da schon Befürchtungen, was den Eiger anging, aber jedenfalls, es war noch eineinhalb Wochen bis dorthin. Ich merkte dann, es wurde besser und gegen Wochenende war eigentlich alles wieder einigermaßen okay. Ein bisschen Husten noch, aber ich dachte, es ist okay, eine Woche zum Auskurieren, um jetzt wirklich alles noch zu kurieren, wäre okay. Das war so der erste Denkfehler, den ich eigentlich hatte, weil zwei Wochen brauchst du eigentlich, um diese Grippe zu überstehen. Und die Zeit habe ich mir, wenn du so willst, nicht genommen. Ich musste dann in der letzten Woche mindestens noch zweimal laufen gehen, allein um mein Gewissen zu beruhigen oder zumindest mein
Paniktraining.
Paniktraining, kennst du das?
Wenn du dann nicht mehr, habe ich mir Gott sei Dank abgewöhnt, wirklich. Weil ich dann immer auf die Stats schaue, was habe ich eigentlich schon gemacht und weiß, hey, das reicht. Hilft mir die Historie immer.
Ich habe eben diese Woche nichts gemacht und war dann so in Panik und habe dann gesagt, jetzt habe ich eine Woche lang nichts gemacht, jetzt muss ich wenigstens noch zweimal oder so laufen gehen, wenigstens reduziert, dass ich das Gefühl hätte, ich könnte, oder?
Aber jetzt weißt du, dass es Quatsch ist, oder?
Ja, klar. Dann
fürs nächste Mal.
Ja, damit, da lernen wir ja. Ne? Mhm,
genau.
Ja, cool. Ja, und dann ging es los Freitag, wir sind Freitag losgefahren und eigentlich war das noch recht cool. Wir haben genug Zeit gehabt, wir haben es uns auch gut gehen lassen. Es war,
du hast ja auch recht spontan noch deine Übernachtung klar gemacht.
Ja, da hatte ich wirklich noch Glück, nachdem das ich hatte ein Problem mit der Buchung. Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, respektive ist eine andere Story, kann ich bei Gelegenheit mal erzählen. Mhm. Jedenfalls hatte ich dann Glück tatsächlich noch bei einer guten Bekannten, die hat uns tatsächlich ihre Wohnung angeboten. Ich bin so dankbar. Julia, herzlichen Dank nochmal, wenn du das hörst. Es war echt klasse von dir. Sind wir dann untergekommen und deswegen war ich relativ entspannt diesen Freitag. Wir sind easy losgefahren, mit genug Zeit, auch mit genug Vorlauf, weil ich gewusst habe, ich möchte auch früh ins Bett gehen, damit ich ausgeruht bin am nächsten Tag und so weiter. Und irgendwie ist die Zeit dann, wir sind ins Auto gestiegen und ab dem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, der Zeitablauf hat sich verdoppelt. Also es ging alles doppelt so schnell.
Okay, das heißt, die Zeit ist viel schneller vorangerückt, beziehungsweise es länger gebraucht als gedacht.
Oder? Es war unglaublich. Nee, eigentlich nicht länger gebraucht, sondern das Gefühl war einfach, wir haben genug Zeit und dann ist mir die Zeit so zwischen den Fingern durchgelaufen, oder? Wir sind dann im Zielgelände angekommen, ich habe meine Startnummer geholt, das war alles überhaupt kein Thema, ohne Stress. Es ist auch keine Schlange gewesen bei den Startnummern. Also es hat wirklich alles super funktioniert und trotzdem verging die Zeit so schnell. Ich hatte irgendwie Nachmittag um 5 das Gefühl, ich habe jetzt noch jede Menge Zeit und bevor ich mich einmal umgeschaut habe, war es schon 6 Uhr und dann war irgendwo die Frage noch nach dem Abendessen.
Hast dich verquatscht mit Leuten vor Ort oder?
Nee, gar nicht. Es war einfach ein Gefühl. Das war dann der Stress wahrscheinlich so im Nachhinein. Auf der Stress des Rennens, der dann zurückgeschlagen hat und der dann auf einmal, wo ich dann auf einmal Panik bekommen habe, ich muss jetzt ins Bett, weil ich habe dann zurückgerechnet. Ich habe mir gedacht, gut, 4 Uhr Start, 3 Uhr spätestens dort sein, 2 Uhr losfahren. Dann muss ich um irgendwie spätestens 1 aufstehen, irgendwie so. Und dann zurückgerechnet.
War natürlich schwierig, dass die Unterkunft auch ein Stück weiter weg war, leider. Sonst wärst du in Grindelwald wahrscheinlich direkt gewesen. Ja. Das heißt ja auch nochmal 1-2 Stunden weniger Schlaf dann, oder?
Ja, wobei es waren jetzt 20 Minuten Fahrt, das war jetzt nicht so problematisch. Ach so, okay. Und die Zeit am Morgen sowieso nicht. Also super. Die Nervosität hat dann zugeschlagen und dann war auf einmal viel zu wenig Zeit dafür, das alles, was ich noch machen wollte eigentlich. Ich wollte so in Ruhe alles herrichten für den nächsten Tag. Ich wollte, keine Ahnung, was ich alles wollte. Und irgendwie hat das alles nicht funktioniert. Und ich bin dann ins Bett und wir haben uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten. Die Nacht vor Rennen ist einfach eine Katastrophe. Ich habe mich gefühlt 1000 Mal umgedreht von links nach rechts vor, auf Nervosität natürlich. Und dann war es warm und eigentlich war es dann doch kalt und dann war es wieder warm und irgendwie hat nichts gepasst.
Kenn ich. Ich glaube, das schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr es ähnlich habt, dann schreibt in die Kommentare, wenn ihr nie Probleme habt in der Nacht vorm Wettkampf.
Das würde mich auch mal interessieren. Das würde mich auch interessieren, definitiv.
Also ich kann nie schlafen. Ich war ja froh mit meinen 5 Stunden Schlaf vom Eiger 250, aber ich weiß noch vom Swiss Canyon, ich habe, glaube ich, keine Stunde gepennt.
Links, ach, rechts, da in diesem Mehrbettzimmer, ja, das war... So ungefähr war das tatsächlich.
Aber ich versuche nochmal zu verstehen, so dieses mit dem Zeit aus den Händen geronnen, ich kann mir das wie so gar nicht vorstellen, wie das passiert ist. Das ist so...
Da müsste ich jetzt wirklich drüber nachdenken, das habe ich noch gar nicht aufgearbeitet für mich selber, was da passiert ist, aber ich glaube, unterm Strich müsste man wahrscheinlich sagen, alles viel zu kurzfristig gemacht. Also ich denke...
Nicht gut geplant, oder was meinst du mit kurzfristig gemacht? Also so...
Ich hätte wahrscheinlich Donnerstag schon anreisen müssen und dann den Freitag freihalten.
Weil Dinge doch mehr Zeit brauchen, als man dann denkt, oder und schwupps ist...
Ja, und dann weißt du, ich bin jemand, der genießt eigentlich diese ganze Atmosphäre von dem Rennen noch. Also ich treffe dann noch ganze Menge Leute dort.
Das meine ich auch diesmal.
Ja, und dann hat man irgendwie das Gefühl, man muss den noch treffen und den. Und dann kam dann die Anfrage von ein paar Trailmaniacs, komm, wir treffen uns irgendwo beim Essen. Und dann habe ich zugesagt, zum Essen zu kommen. Und dann in dem Moment war dann aber wirklich, da bin ich dann völlig in dem Panikmodus, weil ich dann gesagt habe, okay, das funktioniert nicht mehr. Wenn ich jetzt um 6:30 essen gehe, dann komme ich vielleicht um 9 nach Hause und dann war es das. Oder dann.
Aber gepackt hattest du schon alles, so Rucksack und so? Oder musstest du das am Abend noch alles parat machen?
Nein, das war alles schon fertig. Also ich habe auch alles hergerichtet, ich habe alles schon sortiert. Ich habe ja am Vortag schon angefangen, die Pülverchen abzufüllen. Ich habe den Tipp von dir befolgt mit diesem kleinen Beutelchen, die ich mir besorgt habe, dann das alles aufbereitet und es war alles parat. Also die Vorbereitungen an sich waren okay, es war auch alles so weit in Ordnung, dass ich eigentlich hätte starten können, aber eben so diese innere Unruhe, die war dann da und die hat
habe ich was vergessen, alles gedacht, das alles
genau.
Aber die gehört dazu, die habe ich auch.
Ja.
Die ist bei mir genauso gewesen.
Ja, dann sind wir dann hingefahren am Morgen und
also, dann die Nacht, hast du gerade gesagt, war dann recht unruhig und dann, wann bist du aufgestanden?
Ja, das war wohl so um 2, denke ich.
Okay.
Das heißt, sind wir aufgestanden, dann gefrühstückt, auch nur die Hälfte dessen, was ich hätte.
Was gab es denn Feines?
Ah, ist keine Frage. Haferflocken.
Schon wieder?
Ja, die gibt es ja immer.
Haferflocken und dann ging es ins Auto und du warst in Grindelwald um?
Ja, circa 3 Uhr.
3 Uhr und 4 Uhr ist der Start gewesen, ne?
Wir haben noch jemanden mitgenommen auf dem Weg, der sich offensichtlich auch vertan hat mit der Zeit. Der ist zu Fuß unterwegs gewesen und hat auch gesehen, er schafft es nicht mehr bis zum Start. Und
von Fuß? Von in Grindelwald dann selber am Schluss?
Ja, am Ortseingang von Grindelwald, also schon ein ganzes Stück entfernt vom Start. Oder ist er marschiert und hat dann Daumen hochgehalten und dann haben wir angehalten und mitgenommen.
Okay.
Und hat nur Französisch gesprochen. Meine Frau kann Französisch, Gott sei Dank, und hat sich da mit ihm so ein bisschen unterhalten, war mindestens genauso nervös wie ich. Und
cool.
Ja, dann sind wir da angekommen.
Hast du schon eine gute Tat getan?
Schon mindestens.
Perfekt.
Und dann sind wir da angekommen, ja, und relativ schnell haben wir da auch jede Menge Leute getroffen, die ich kannte. Also gefühlt 20 Leute, die ich schon beim Reingehen in diesen Pulk getroffen habe, die dann alle mehr oder weniger genauso nervös waren und gewartet haben darauf, dass es endlich losgeht. Und dann noch so ein paar letzte Worte. Und da war meine Frau noch mit dabei und ich wollte ihr dann noch erzählen, hör zu, wir treffen uns da und komm bitte dorthin und bring das mit und mach dies. Und ich kam zu nichts mehr, weil bevor ich überhaupt noch die Chance hatte, wenigstens Ciao zu meiner Frau zu sagen, hat der schon angefangen runterzuzählen. Also es ist alles wie so in Trance vorbeigegangen, dieser Start, keine Ahnung. Also extrem komisch. Wahrscheinlich auch so ein bisschen deswegen, weil wegen der Uhrzeit, also ich vermute einfach, kam vieles zusammen. Bist du noch da?
Ja, jetzt bin ich wieder da. Hörst du mich noch?
Ich höre dich, ja.
Ja, aber ich habe mich gerade nicht mehr gehört, dachte ich wäre raus. Okay.
Ah, okay. Nee, sorry. Du warst kurz einen Moment weg, aber jetzt...
Ja, okay.
Es liegt wahrscheinlich an dem Wetter.
Wahrscheinlich. Okay, sorry. Kein Wollte Problem. Ich nicht nervös machen. Nicht noch nervöser.
Nein, jetzt bin ich nicht mehr nervös. Und dann, dann ging es los. Und
darf ich, jetzt muss ich so klassische Fragen, die sind ja immer interessant.
Ja, klar.
Was hast du an den Füßen gehabt?
Was habe ich an den Füßen gehabt? Was schätzt du, was ich an den Füßen gehabt habe?
Die Genesis.
Genau, ja.
Okay.
Tatsächlich, ja.
Okay, ja, schau schon mal, gut. Hose weiß ich ja und Urteil, Rucksack ist ja eh klar, oder? Mhm. Nee, ist der Rucksack eh klar? Du hast ja einen neuen gekauft, aber du hast trotzdem Salomon-Rucksack genommen.
Salomon genommen, ja.
Weil der größer ist, ne?
Nicht deswegen, sondern wegen der Stöcke.
Wegen der Ergonomie.
Tatsächlich.
Du wirst lachen. Ich habe jemanden beim 250er gesehen, der es geschafft hat, die Stöcke rein und raus zu tun während des Laufens.
Wirklich?
Man nennt hier noch den Schlangenmenschen. Ich glaube, der Erik war das. Der hat das geschafft. Ich war hinterher immer gesagt, Alter, wie macht der das? Das ist der Rucksack doch noch eine. Es geht um den Black Diamond Rucksack hier. Da haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, dass es wie unmöglich ist, die Stecken da rein und raus zu kriegen. Aber der Erik hat es geschafft.
Also um das jetzt zuzugeben, ich habe in der Zwischenzeit brav geübt und habe wirklich versucht. Ich habe ihm mehrere Chancen gegeben, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft. Nein.
Du musst den Erik mal anhauen, der gibt dir bestimmt ein paar Tipps.
Vielleicht hat er so
ein
paar Dehnübungen, ja, genau.
Wo man... Okay, sorry, das war jetzt mal kurz eine Abweichung.
Ja, genau.
Dann interessiert mich noch vor dem Start.
Das T-Shirt, du hast nicht nach dem T-Shirt gefragt und das ist extrem wichtig, das T-Shirt, weil es hat mich total gefreut, tatsächlich.
Wollte ich nicht fragen. Okay,
ich welches weiß, T-Shirt hattest du denn? Doch, ich habe mir ein neues T-Shirt gekauft, den Tag vorher, und das war so richtig toll.
Ein Salomon-T-Shirt, oder?
Ein Salomon-T-Shirt.
Genau, das habe ich noch im Gedanken gehabt, habe ich noch gesehen.
Und weißt du, warum ich mir das gekauft habe? Ich wollte es ja nicht kaufen eigentlich.
Okay.
Aber ich habe tatsächlich noch am Vortag, am Donnerstag, einen Brief bekommen von der Migro. Und zwar nehme ich jeden Mittwoch ja an diesem V-Race teil von der Migro. Und ich habe zum ersten Mal in 3 Jahren Teilnahme tatsächlich was gewonnen bei der Migro und einen Geschenkegutschein über 50 Franken. Und die habe ich gleich investiert in dieses T-Shirt und ich bin da echt happy drüber gewesen.
Jetzt muss ich aber gut mal kurz die Augen reiben. Das heißt, du hast dir vor dem Wettkampf ein neues Utensil gekauft, hast du es noch nie getragen.
Ein T-Shirt, ja.
Naja, auch ein T-Shirt. Das kann auch reiben und ziehst es für den 100er an. Alter Schwede, du bist mutig, würde ich nicht machen.
Ja, doch, doch. Das war super angenehm und am T-Shirt lag es nicht. So viel sei mal verraten.
Okay. Ja, Glück gehabt. Okay, cool. Dann hast du eine Mütze aufgehabt. Habe ich die auch noch nie gesehen.
Nee, eine Mütze habe ich nicht, sondern ein Hütchen habe ich aufgehabt. Ich bin verliebt in dieses Hütchen auf der einen Seite und auf der anderen Seite finde ich einfach, es schaut einfach mega dämlich aus.
Ich finde auch all meine Bucketheads finde ich cool, aber irgendwie jedes Mal auch, ich sehe aus wie ein Hampelmann, aber, sie sind halt praktisch und sie geben einen geilen Sonnenschutz.
Das ist der Punkt. Das Ding ist perfekt. Das hat wirklich super vor der Sonne geschützt. Und es war kühl. Ich konnte es in Wasser tauchen. Es war wirklich schön feucht dann. Das Ding ist super. Aber wenn ich ein Foto sehe mit dem Ding, dann könnte ich gerade losschreien. Es ist so ein ambivalentes Verhältnis, das sich dazu aufgebaut hat zu dem Hütchen. Auf der einen Seite liebe ich es und auf der anderen Seite halt.
Aber ich hätte dich sofort wiedererkannt im Rennen.
Tatsächlich.
Als ich dich das erste Mal gesehen habe mit dem Hut, habe ich gewusst, okay, wenn ich jetzt...
Das kann
jetzt,
nur einer sein, ne?
Jetzt würde ich dich... Nein, in dem Moment wusste ich es ja noch nicht. Aber danach, es war wie so eine Signature. Also ich hätte dich sofort dann aus der Masse bist du herausgestochen damit, glaube ich.
Okay, ja.
Ja, cool.
Ja, ich habe auch keinen anderen gesehen mit dem Hut. Wohl aber beim Start von 250 habe ich einen entdeckt, der so ein Hütchen auf hatte.
Ja, da gab es ein paar, glaube ich, mit so spannenden... Utensilien.
Also ja, eben, definitiv. Also ich kann von der Schutzwirkung und von der
Also es ist ja nicht ein Bucket-Hat, sondern es ist nochmal ein größerer.
Genau.
Also ich habe ja noch fast gesagt, sieht aus wie Christian auf Safari. In dem Moment ist es wie so ein Safari-Hut fast, oder? Von der Größe, oder?
Ja, es ist von Salomon, von tatsächlich ein S-Lab-Produkt von Salomon.
Für den Desert-Lauf.
Sie bewerben ihn das nicht für den Desertlauf, sondern einfach als Hut, der Sonnenschutz, und das ist clever ausgedacht, wirklich. Er hat oben zum Beispiel eine Zwischenschicht, die du rausnehmen kannst, wo du Eis einfüllen kannst, oder?
Hat meine auch.
Und das Bändchen ist auch perfekt so angebracht, dass es unten nicht stört, weil meistens die Hüte haben ja unten diese Schnalle zum Zumachen. Mhm. Der hat ihn hinten, also ist wirklich durchdacht. Schönes Produkt. Ich bin auch begeistert, was die Wirkung angeht. Eben, ja, werde okay, Look eben nicht.
Cool.
Aber eben, wir haben uns ja dann,
kommen wir ja genau, noch. Aber, genau, aber noch letztens, Stöcke hast du ja dabei gehabt, war eh klar. Mhm. Und Essen und Trinken. Mhm. Wie viel hast du mitgenommen an Trinken? Wie viel Flask? Oder hast du eine Blase gehabt auch?
Ich bin gestartet mit der Blase und zwei Flasks. Tatsächlich. Okay. Ein Ersatzflask hinten drin, allerdings nicht gefüllt, sondern einfach als Ersatz.
Und alle mit Sponsor oder auch Wasser zum Teil?
Einen Flask mit Sponsor, nein, falsch, die Flasks waren ohne Sponsor und die Sponsormischung war tatsächlich in der Blase.
In der Blase, okay.
Einfach, weil es sehr viel einfacher ist, dort die Pulverchen einzufüllen und ich so eigentlich einen Vorrat hatte von 2 Litern mit Getränkemischung, oder?
Okay, war spannend, ja.
Ja, das war eigentlich auch gut, bis auf das, dass es halt relativ schwer war, die Blase plus die zwei Flasks und gerade für so ein Rennen, für einen Eiger, würde ich es jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen.
Genau, es sind 2 Liter hast du in der Blase gehabt noch, also bis mit 3 Liter gestartet.
Ja.
Und Essen, hast du noch Dinge dabei gehabt oder hast du gesagt, nee, ich mache alles flüssig dann?
Tatsächlich, ich habe hab noch ein paar Riegel mit dabei gehabt. Ich habe nämlich am Vortag noch einen Stand gefunden auf der Expo von Bo.
Yeah, sehr gut.
Und habe dann zugeschlagen und habe mir dort ein paar Dinge
also
gekauft.
Also keine Haferriegel diesmal?
Nein, keine Haferriegel.
Ja. Sehr schön. Gut, das wollte ich noch wissen, dass wir einfach so ein bisschen eingenordet haben. Und dann die letzte Frage.
Genau.
Dann war Start. Wo hast du dich positioniert und was war deine Taktik? Wie wolltest du es angehen?
Positioniert habe ich mich eigentlich mit dem Pulk zusammen, mit den Leuten, die ich kannte. Da ging es jetzt nicht darum, eigentlich möglichst weit vorne oder möglichst weit hinten zu sein. Eigentlich war das keine Taktik von mir, was so ein bisschen, was ich dann auch bedauert habe später, muss ich auch dazu sagen. Sondern ich wollte einfach jetzt einfach mal zu den Trails kommen. Man läuft ja dann durch Grindelwald durch und ist dann eh in so einer Masse, wo man sich noch freilaufen kann, wenn man das denn will. Von daher war die Positionierung jetzt erstmal für mich zweitrangig, aber es war wohl so im hinteren Drittel tatsächlich.
Mhm.
Ja. Was dann später auch ein Problem war, also als ich dann du kommst ja dann irgendwann mal, wenn du durch Grindelwald durch bist, auf diese Trails und dann verengt sich ja alles und dann wird's relativ langsam, weil du halt warten musst, bis die ganzen Läufer diese Trails oben nach oben sind. Und wenn du im hinteren Teil bist, dann wartest du halt einfach. Dann stehst du wirklich dort und wartest, bis der Großteil die Trails hoch ist. Und das hat sich dann eigentlich auch hochgezogen bis zur großen Scheideck. Eigentlich fast bis zu dem Punkt, wo wir auf euch trafen, ne?
Ja.
Da war dann so der erste Teil, wo man wirklich wieder überholen konnte und auch laufen konnte, oder? Und das war zum Start schon gar nicht mal gut. Auf der einen Seite war der Start zwar dadurch relativ relaxed, so auf die große Steilecke hoch, was aber dazu geführt hat, dass ich mich selbst wahnsinnig unter Druck gesetzt habe, weil ich eben wusste, da ist diese Cut-off-Zeit. Und
an der großen Scheideck schon oder welche Cut-off-Zeit?
Es gab an der großen Scheideck schon eine Cut-off-Zeit.
Weiß ich nicht, deswegen bin ich immer da dort gelaufen, deswegen frage ich so naiv.
Ja, ja. Und was dazu kam, war ja noch die Geschichte von Jack. Jack ist ein Läufer, den ich kennengelernt habe am Swiss Canyon Trail. Gut, also über 60 schon, hat er mir erzählt. Und er hat mir damals schon gesagt, er läuft auch den Eiger 100, aber er weiß jetzt schon, das wird sehr eng werden, weil die Cut-off-Zeiten brutal sind. So, mit diesem Wissen, Cut-off-Zeiten brutal und da stehe ich jetzt die ganze Zeit rum auf diesen Trails und warte, bis die alle oben sind, ist also ein gewisser Druck dann auf mich eingestürmt, oder? Also ich hatte dann auf einmal so das Gefühl, jetzt ich muss unbedingt laufen, ich muss jetzt los, ne? Und um die Zeit war es auch noch nicht besonders warm, muss man auch dazu sagen. Und ich hatte mich entschlossen, dazu loszulaufen, eben nur mit dem T-Shirt, weil es eben hieß, an diesem Tag wird es sehr heiß werden. Das ist ein Learning, das ich jetzt definitiv gezogen habe. Heiß wird es am Tag, früh morgens und auch zu dieser Seite vom Eiger, die erste Hälfte vom Eiger, die liegt relativ sonnengeschützt und da dann ist es eben nicht so warm, sondern dann muss man sich so ein bisschen schützen davor. Und mit dem Hintergrund, dass ich eben die Woche davor krank war, hätte ich wohl eher so eine kleine leichte Laufjacke oder zumindest Ärmlinge anzünden müssen, weil mich hat sehr gefroren auf dem Weg nach oben. Und das hat dann dazu geführt, dass ich wieder anfing zu husten, schon auf den ersten Metern.
Was eigentlich weg war die letzten Tage, aber
was eigentlich weg war,
genau. Sonst wärst du gar nicht gestartet, oder?
Nee, sonst wäre ich nicht gestartet. Ja, okay. Also die Vernunft hätte ich dann walten lassen, nicht zu so einem Rennen. Vielleicht zum Trail von 30 Kilometern, aber nicht auf dem Eiger.
Okay.
Ja, also kann man darüber diskutieren, aber zum 100er sicher nicht und nicht zum Eiger. Kam dann wieder und ging dann leider auch nicht mehr. Das Husten blieb eigentlich die ganze Zeit und wurde tendenziell sogar eher schlimmer, je mehr Luft natürlich geholt habe, oder? Dabei habe ich die ersten Kilometer noch richtig genossen. Also es geht dann von der großen Scheideck zum First drauf. Und kurz vorm First beim 100er biegt man dann nochmal links unter zum Board ab und hat dann, ich glaube, 500, 600 Höhenmeter, die man dann nochmal nach unten läuft, die man dann wieder rauf muss zum First. Also man macht im Prinzip so eine Schleife, oder? Und habe das eigentlich noch relativ genossen und mich auch noch stark gefühlt, trotz des Hustens bis zum First drauf und eigentlich auch weiter. Und dann kam eben der Anstieg zum Faulhorn.
Darf ich noch kurz zwischenfragen, bis dahin, wie viel Zeit ist vergangen, bis du dann am First warst und dann Richtung Faulhorn? Das sind wahrscheinlich schon 2-3 Stunden
Bock
ans Land gezogen.
Ja, sicher. Ich glaube, ich war so um 12. Warte, lass mich mal nachschauen, das würde mich jetzt selber interessieren, wie ich da unterwegs war.
Was mich eben interessiert, wie bis dahin Ernährung und alles geklappt hat.
Ah, die hat super geklappt, die Ernährung, wenn du darauf anspielst. Denn die Strategie ist aufgegangen, die ich mir zurechtgelegt habe, wie ich mich ernähre und was ich zu mir nehme. Das habe ich auch unter anderem daran gemerkt, dass ich auch absolut null Magenprobleme hatte.
Magst du den Zuhörern sagen, was du dir denn vorgenommen hast? Genauso wie ich mir vorgenommen habe, alles gut. Okay, was hat er sich denn vorgenommen?
Vorgenommen habe ich mir eigentlich, dass ich pro Stunde eine Portion von dem Ultracomp zu mir nehme, was bestand im Prinzip aus 70 Gramm Kohlenhydrate am Anfang. Das hatte ich ja so festgelegt. So Pi mal Daumen, weil ich ja gesagt habe, ich habe es in der Trinkblase.
Genau, das kannst du gar nicht genau abschätzen. Das hast du dann vom Gefühl her dann einfach gesteuert. Ja?
Genau. Und dazu eben dann hatte ich noch die von Sponsor ebenfalls diese Gels mit dabei. Mhm. Also nicht diese Tuben.
Ja, kenne ich. Ja.
Und die habe ich, da habe ich jeweils dann eins genommen.
Also kombiniert dann noch 70 oder 70 plus die Tube, das wäre viel. Dann wärst du bei 110.
Nein, 70 insgesamt.
Okay. Mhm. 70 das war insgesamt. Alles gut, hat alles gut funktioniert.
Das war alles perfekt.
Super. Ja. Und was du jetzt noch unterschlagen hast, bevor es los ist, was war so deine Strategie, wie wolltest du es denn angehen? Jetzt unabhängig davon, wo du dann am Ende gestartet bist und dass du die Staus hattest, aber hast du dir vorgenommen, ich versuche erstmal locker reinzukommen, ordne mich hinten ein oder wolltest du es offensiv vorne weglaufen? Was war da so eigentlich dein Wunschszenario?
Nein, denn mein Ziel war ja eigentlich durchkommen, also nicht auf irgendeine Platzierung zu laufen. Deswegen war für mich auch klar, ich lasse das locker angehen. Also ich werde überhaupt nicht Ambitionen zeigen, jetzt da vorne wegzulaufen in irgendeiner Art und Weise, sondern wirklich... ich bin dann auch mit Martin noch zusammengelaufen. Martin habe ich letztes Jahr kennengelernt beim Eiger und der hat mich sogar noch runtergebremst am Anfang und gesagt, lass dir Zeit. Von daher eher ruhiger von Anfang an, ja.
Das heißt, hat dir dann noch so ein bisschen die Panik genommen, als du die Cut-Off-Panik hattest?
Ja, das weniger, aber so eher im Hinblick auf, du wirst noch dorthin kommen, wo du hin willst. Also,
okay.
Lass dir ein bisschen Zeit. Grüße an Martin übrigens an der Stelle.
Ja, ist aber gut, dann so jemanden zu haben, wenn man nämlich selber in einem Modus ist, wo man eigentlich sagt, ah, scheiße, Cut-Off und jetzt stehe ich
hier. Ja, ja.
Ist gut, wenn einer einen dann noch so ein bisschen wieder die Ruhe bringt. Hm?
Ja, er war eben, und was noch cool war, so auf dem ersten Weg, auf den ersten Metern durch Grindelwald kam noch eine Läuferin hinter mir her und die ist dann so neben mich gelaufen. Bist du es wirklich? Und sie hat sich dann mit mir unterhalten. Ich habe leider den Namen vergessen von ihr, aber sie kennt uns aus dem Podcast und hört eben unseren Podcast. Und hat sich dann mit mir eben unterhalten und dann war die Nervosität eigentlich auch wieder vorbei. Es ging dann, war dann okay. Die Cut-off-Zeit, ja, das war natürlich ein Thema, was mich dann auch noch weiter beschäftigt hat. Logisch, das geht nie ganz weg, aber zumindest so die Freude am Laufen kam dann wieder, weißt du? Dieser Stress war dann weg. Ah, jetzt muss ich zum Start und jetzt muss ich das machen Da bist du dann irgendwie im Rennen angekommen. Da läuft es dann. Mhm. Genau. Und spätestens dann bei der großen Scheidegg war es dann so tatsächlich. Also da war dann, da bin ich dann dort angekommen, wo ich eigentlich hin wollte.
Und jetzt sind wir ja, sorry, große Scheidegg, erster Cut-off, hattest du ein bisschen Panik, du bist dann oben angekommen, war alles in der Zeit noch oder war es eng?
Ja, ich hatte noch genug Zeit. Also ich hatte an der großen Scheidegg 45 Minuten Puffer. Also absolut, alles okay.
Super. Das heißt, du bist nicht mit Druck weitergelaufen, sondern du wusstest, dass es mal... Wird es dann hinten raus noch schwerer oder ist der erste Cut-off schon mal so richtig hart gesetzt und dann hat man ein bisschen mehr Zeit oder wie muss ich mir das vorstellen?
Hatte ich jetzt eigentlich das Gefühl, weil ich hatte dann eigentlich später im Verlauf, spätestens dann ab First nicht mehr so das Thema mit dem Cut-off.
Okay.
Absolut nicht. Ich hatte dann auch genug Puffer. Es hat man auch gesehen. Ich bin in den Burglaunen, bin ich ja noch über eine Stunde habe ich dort Pause gemacht und es hat ja easy noch gereicht, oder?
Okay, cool.
Also ich bin auch in Wengen noch angekommen, um dem mal ein bisschen vorzugreifen innerhalb des Cut-offs. Also das war dann absolut kein Thema mehr. Vielleicht wäre es dann später noch ein Thema geworden, logisch. Also kann ich jetzt nicht antizipieren, wie es dann später geworden wäre, aber zumindest bis zu dem Zeitpunkt war das alles okay. Du wolltest jetzt noch wissen, tatsächlich, wie von der Zeit her, wie das war. Und ich versuche das jetzt gerade so rauszusuchen. Gib mir noch eine Sekunde. Strava struggelt auch so ein bisschen mit dem Wetter heute, habe ich das Gefühl. Funktioniert auch nicht. So, und jetzt müsste man sehen, was ich nicht sehe, nämlich... wie das war von der Zeit her.
Du, ist auch nicht so wichtig. Mich hat nur so interessiert, wie lange man dann schon unterwegs war, bevor es Richtung Faulon ging.
Ja.
Da hat man ja schon, oder vielleicht kilometermäßig, was hat man da kilometermäßig?
Also es sollte 5:06 Uhr. Ich war das erste Mal auf dem First um 6:49 Uhr, also gute 2:49 Stunden. Und dann runter Bord und wieder rauf. Dann geht es zum Faulhorn hoch und am Faulhorn war ich dann um 11:06 Uhr. Genau.
Okay, also schön am Vormittag alles noch, ja?
Ja, und das war eben, der Punkt war eben, bis zu dem Zeitpunkt lag das alles noch im Schatten, respektive unter einer Wolkendecke. Und aus der Aufstieg zum Faulhorn war relativ frisch, oder? Und sehr anstrengend natürlich. Und das hat dann eine Kombination einfach verursacht, weil ich habe dann wirklich gehustet, tief Luft geholt und das hat den Husten verschlimmert und eigentlich am Faulhorn oben war ich dann an dem Punkt, wo ich schon gemerkt habe, oben mir tun die Lungen weh, oder? Also ich merke vom Husten, das strengt mich an.
Also immer dann, wenn du gehustet hast oder generell atmen, hat auch schon wehgetan?
Ja, genau. Okay. Das Atmen war schon anstrengend. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt, weißt du, wenn du... Kennst du das Gefühl, dass der Brustkorb etwas zu eng ist, dass du nicht alles reinbekommst, was du gerne reinbekommen würdest? So ging es mir da.
Wahrscheinlich, ja.
Und das war dann spätestens am Faulhorn tatsächlich der Fall. Also da habe ich dann gemerkt, oh, ich kriege nicht die Luft, die ich gerne hätte, die ich bräuchte. Da war aber von Aufhören war da überhaupt noch keine Rede. Also ich habe mich wirklich stark gefühlt trotzdem noch. Ich habe keine Magenprobleme gehabt, die gehen normalerweise am Faulhorn immer los beim 50er, da kannte ich sie, war absolut top. Dann bin ich dann weitergelaufen bis ständige Platte vor, eigentlich ohne irgendwelche nennenswerten Ereignisse. Das hat sich so dahin gelegt, es wurde mal wieder besser mit dem Husten, dann wurde es wieder mal schlimmer. Also es ging nie ganz weg. Ich hatte nie das Gefühl, es war weg, sondern es war eigentlich immer da. Was mir aufgefallen ist an dem Tag ist, wahnsinnig viele Wanderer unterwegs waren. Also es war einfach aufgrund des Wetters natürlich auch, musste man teilweise Slalom laufen und es gab jede Menge Schnee noch in den Bereichen. Das hast du ja, glaube ich, auch gemerkt. Und es gab da so eine Stelle, die nicht so ganz unproblematisch ist, wo man so in
so runterkommt. Hat es eine Kette auch oder so, glaube ich, ne? Oder? Ist das kurz vor so einer Hütte?
Ja, genau.
Ich erinnere mich vom 50er noch
da. Ja, genau. Da geht es so ein bisschen runter und dann bei der Hütte dort war ein größeres Schneefeld und da geht es nochmal runter so ein Stück und dieses Stück war voll schneebedeckt. Also dort konnte man wirklich nur runterrutschen.
Haben sie keine Stufen reingegraben? Oder?
Nee. Oder die waren schon weg, weiß ich nicht. Das ist interessant. Und was ebenfalls noch interessant war, dass auf dem Weg zum Vaterland, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, mich die Profis von Adidas TEDx natürlich alle schon überholt haben. Und das war echt beeindruckend zu sehen.
50er dann. Die sind um 8 gestartet, glaube ich, oder?
7. Und es war echt beeindruckend zu sehen, wie die darauf gelaufen sind. Also ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wer das im Einzelnen war. Ich habe, glaube ich, keinen oder keine erkannt von den Läufern. Von hinten, ich habe nur dann vom Heinz gehört, dass er jemanden erkannt hat. Aber es war einfach mega eindrücklich zu sehen, wie die darauf gelaufen sind und vor allem auch, wie freundlich die waren. Das muss ich jetzt echt nochmal rausstellen. Also die haben, klar, die mussten vorbei, die haben aber ganz höflich nach Platz gefragt, oder? Also dürfte ich bitte vorbei und nicht irgendwie jetzt einfach auf Seite gedrückt oder so. Also Hut ab, wirklich. Bin sehr beeindruckt gewesen von den Läuferinnen und Läufern.
So schön, dass es das auch gibt.
Absolut, ja. Gut, ich kam dann eben an der Verpflegungsstation an, bei der schienigen Platte. Da ging es mir ja letztes Jahr noch so schlecht. Ich mag mich nur erinnern, wie ich da aber eine halbe Stunde warten musste, bis ich dann in den Downhill konnte nach Burg Launen. Und diesmal habe ich mich nicht so richtig gefreut, weil ich mir gedacht habe, heute geht es mir aber so richtig gut, oder? Ich kann mich noch so an die Geschichte vom letzten Jahr erinnern und wie ich da hingelaufen bin, habe ich so für einen Moment mir gedacht, wie geht's mir jetzt? so abwartend, tastend. Und war dann alles okay und ich habe dann dort zwar ein bisschen Cola getrunken, einfach um ein bisschen Energie zu bekommen, was gegessen und bin dann in den Downhill nach Burg Launen. Wobei es ist ja nicht nur ein Downhill, man unterschätzt es ja immer. Es geht ja ganz schön noch raufwärts dann.
Also schön Gegenanstieg noch, ja.
Ja. Sie haben ja nochmal so eine extra Schlaufe eingebaut, die letztes Jahr wegen eines Erdrutsches entstanden ist und dieses Jahr aber immer noch da war. Also wo man dann auf der Teerstraße nach oben muss nochmal. Und dann ging es runter nach Burg Launen und dort merkte ich, dass es mir wirklich... Das ist
ein scheiß Downhill, ne? Sausteil, auch auf dem Asphalt auch zum Teil, oder?
Ja, die letzten Meter dann runter nach Burg Launen, die letzten Meter sind dann furchtbar, tatsächlich. Das ging dann auch wirklich in die Beine, da habe ich es dann gespürt.
Aber sonst waren die Beine gut, oder?
Sonst war okay. Also dort war okay. Ich meine, nach 54 Kilometern mit so und so viel Höhenmeter dürfen die dann schon mal ein bisschen wehtun. Aber war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, das wäre jetzt kritisch oder würde mich jetzt abhalten. Was aber kritisch war, war tatsächlich, dass ich keine Luft mehr bekam zu dem Zeitpunkt.
Du hast es ja gesagt, du hast das oben gespürt, hast ja trotzdem dieses gute Gefühl an der schienigen Platte auch gehabt.
Ja.
Und was war trotzdem im Hintergrund? Es war immer noch dieses beklemmende Gefühl, war trotzdem da, oder?
Das war da und dann der letzte Uphill eben, diese Teerstraße nach oben. Ich weiß nicht, ob das psychisch geprägt war oder tatsächlich physisch ein Problem war. Also offensichtlich ja physisch dann. Führte dann dazu, dass ich wirklich sehr, sehr schlecht Luft bekam. Und wie ich dann im Downhill war, kam der Mike noch, den kennst du ja auch. Hinter mir, der ist den 50er gelaufen und hat mir noch gefragt, wie es mir geht. Und dem hatte ich dann schon gesagt, ich steige aus in Burg Launen. Also es war mir eigentlich klar, da ist Schluss für mich. Weil also
da ist irgendwas passiert von Schieniger Platte mit, oh, mal schauen, wie es mir geht, alles cool.
Ja.
Also irgendwo ist es, bist du mental dann einfach mehr fokussiert gewesen auf dieses Problem oder ist es wirklich immer schlimmer geworden? Oder
vielleicht beides. Ich habe schon das Gefühl, dass es schlimmer geworden ist, ja. Aber sicherlich auch psychisch geprägt. Also nicht nur physisch. Also
auch so ein Reinsteigern dann vielleicht mit der Zeit.
Genau. So ein Reinsteigern in der Form von, oh, was mache ich jetzt kaputt? Oh, mache ich es jetzt schlimmer? Oh, was könnte jetzt alles sein? Oh, ist mit meiner Lunge irgendwas? Weißt du, tausend Dinge, die dir da durch den Kopf gehen. Und wo du dich dann fragst, ich meine, du fragst dich ja eh schon, warum machst du das überhaupt? Und dann kommt noch mit dazu, ist es das jetzt wert, die Gesundheit aufs Spiel zu setzen, oder?
Klar.
Und dann war eigentlich für mich spätestens mit der, bei der Unterhaltung mit Mike klar, ich steige aus, ich mache das nicht mehr. Bin dann auch in Burg Launen angekommen, es wurde dann empfangen von meiner Frau und Sarah, die da noch mit dabei war. Und dann waren meine ersten Worte an meine Frau, ich steige aus, Schluss, aus. Und Sarah hat das dann mega, mega toll noch gemanagt. Die hat mir dann sofort erzählt, ja, dann pass auf, dann geht's darüber. Sagt, du hörst auf, steig aus. Sind auch eine ganze Menge von anderen die, Bekannte von dir, die ausgestiegen sind und so weiter. Und mach dir da keinen Kopf und keine Gedanken und so weiter. Und dann komme ich so auf den Platz, wie, wo meine Frau hergerichtet hat und dann lag da ein Plakat. Hey Papi, die ersten 50 hast du schon, die zweiten schaffst du auch noch und so weiter und so fort. Und dann war das so ein total emotionaler Moment für mich, weil ich mir gedacht habe, hey, ach Gott, weißt du, das sind Leute, die glauben irgendwo an dich und die, ich meine, ich wollte meinem Sohn ja auch ein Vorbild sein und so weiter. Und dann habe ich gedacht, komm jetzt, da sind so viele Bekannte unterwegs, die entweder Arzt sind oder die Ahnung haben von medizinischen Vorfällen. Die frage ich jetzt einfach, was sie denken, wie ihre Einschätzung ist. Und einer der ersten, den ich traf, war Erik. Und Erik ist ja Sportwissenschaftler und ich habe ihn dann gefragt und er sagt, ja, ist schlecht zu sagen, aber wenn es mit den Atemwegen zu tun hat, dann lass es besser, dann mach nicht weiter. Ne? Wollte ich natürlich überhaupt nicht hören, klar.
Klar.
Aber war ein Indikator. Und meine Frau hat in der Zwischenzeit dann schon Platz in dem Zelt. Da gibt es in Burg Launen, gibt es immer so größere Verpflegungsposten. Da gibt es dann ein Zelt, wo man was essen kann und sich hinlegen kann. Und ein Massageservice wird angeboten dort. Und meine Frau hat dann im Massageservice tatsächlich für mich einen Platz gefunden. Und bis dorthin musste ich noch ein bisschen warten. Und bin dann zum Arzt gegangen dort in der Verpflegungsstation und mich dann untersuchen lassen. Und der hat mir dann zwar gesagt, dass meine Lungen okay wären, aber die oberen Atemwege eben nicht. Also das hätte er wohl, er hat mich dann abgehorcht mit dem Stethoskop, oder? Mhm. Dann gesagt, er würde mir eher abraten, dazu weiterzulaufen. Aufgrund der Tatsache eben, dass ich auch selber sage, ich bekomme nicht die Luft, die ich gerne haben möchte. Und man hört das auch beim Abhören, dass da eben offensichtlich was wäre und er würde mir abraten. Und dann bin ich dort zur Massage und dann habe ich das alles Revue passieren lassen und ich traf dann, oder die Masseurin, die mich dort massiert hat, war die Nathalie und sie ist selbst Ultrarunnerin. Und ich habe mich dann mit ihr unterhalten und dann sagt sie zu mir, ja, weißt du, du kannst das jetzt ja eigentlich probieren, weil bis nach Wengen, da geht es ja jetzt durch den Wald und dann ist es etwas kühler und vielleicht hilft es so ein bisschen, weil sie hat schon, ich habe so das Gefühl, sie hat eher verstanden, was mich bewegt. So, wenn man das selbst macht und selbst vor solchen Herausforderungen sich stellt, hat man so eher diesen Zugang dazu, dann sagt man nicht so schnell, man hört auf, sondern man sagt vielleicht, gib dir nochmal eine Chance. Ne? Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann für mich eigentlich schon beschlossen, ja, ich versuche es jetzt zumindest. Also ich meine, mehr als schief gehen kann es ja nicht. Selbst wenn jetzt, wenn alle Stricke reißen würden, würde ich eben in Wengen aufsteigen. Also dann...
So auch so, sorry, wenn ich es mal kurz so reflektiere. Ne?
Ja.
Da suchst du dir die Meinung von Experten. hast Mediziner und noch ja, jemanden, genau. die dir abraten.
Ja, genau.
Aber der Christian fragt weiter,
ja, bis genau.
eine Person kommt, die sagt,
bis eine Person kommt.
Ein bisschen kannst du es ja noch probieren. Okay, alles klar. Eigentlich wusstest du doch schon, was du willst, oder? Du bist...
Ja, hey. genau so, 100% genau so okay. ist es gewesen, genau so. Ich habe gefragt, bis ich den oder diejenige gefunden habe, die gesagt hat, versuch's.
Unglaublich, okay. Ja gut, das Argument ist ja okay zu sagen, hey, es ist ein bisschen Schatten und so, aber ja. ich finde es halt schon bezeichnet, ne?
Absolut, ich weiß auch, wie sich das anhört.
Okay.
Aber, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch gebraucht, ich weiß es nicht.
Okay, aber letztendlich, da war dein Entschluss dann, den hattest du wahrscheinlich schon gefasst davor, bevor du die Leute gefragt hast. Und dann hatte ich noch bestärkt ja. drin, jawohl, komm, du kannst es probieren, beswingen. Und dann war die Entscheidung in deinem Kopf, oder?
Ich glaube, die Entscheidung war schon getroffen, als ich das Plakat am Boden gesehen habe von meiner Frau.
Wie hast du es deinem Umfeld kommuniziert dann?
Auch meine Frau musste
ich... ich mach doch weiter, oder was hast du gemacht?
Also meiner Frau musste ich es ja nicht weiter erzählen. Ich glaube, die hat es schon gewusst in dem Augenblick, wo ich angefangen habe zu fragen, hat die gewusst, der hört nicht auf, der macht weiter. Sarah war relativ sauer, hat sie mir im Nachhinein erzählt. Also... Auf liebe Art und Weise, aber natürlich...
besorgt war sie.
Besorgt war sie, klar. Ich glaube, so hat das Umfeld dann auch reagiert. Erik, ähnlich...
Ich habe einige Besorgte getroffen, die mir gesagt haben, der Christian, hey, der hat weitergemacht, das ist gefährlich. Ganz viele haben mir das gesagt, da habe ich mir auch Sorgen gemacht. Weil ich habe den Zustand ja nicht erlebt, aber dachte mir auch so, ob das jetzt so geschickt war.
Ja gut, mir ging es ja jetzt nicht so schlecht. Also ich war ja jetzt nicht kurz vorm Abkratzen da in Burglaunen, sondern es war echt...
Abkratzen natürlich nicht, aber...
Ich hab keine Luft bekommen, also es war eher eine
ja, Luft des Lebens,
Erschöpfungssituation.
Und es ist ein 100er und es ist ein heißer Tag, ne? Darf man nicht vergessen. Ne?
Das, glaube ich, war nochmal ein interessanter Input, den mir Erik auch gab. Und der Erik hat mir dann gesagt, du kannst es jetzt probieren oder du kannst es nicht probieren. Und vor allem solltest du dir die Frage stellen, bin ich jetzt nochmal in der Lage, das Gleiche zu machen wie jetzt den ganzen Vormittag? Mhm. Und da habe ich für einen Moment dann noch geschluckt. Ich komme dann später noch dazu, weil später wurde mir das dann absolut klar. Aber bis dorthin war für mich der Punkt eigentlich, ich versuche es jetzt nochmal. Man sieht es ja auch, meine Frau hat dann Videos gemacht und ich war dann relativ euphorisch, wie ich den Entschluss gefasst habe, jetzt geht's weiter. Ich war dann wieder so richtig in so einer Euphorie, jetzt geht's weiter, ich mach das.
So ein Neustart einfach auch, ne?
Ja, genau.
So ein Restart. Ja. Wie viel Zeit hast du da noch auf dem Cut-Off gehabt? Weil du hast jetzt auch einiges an Zeit verbracht in Burglaun. War es dann eng mit dem Cut-Off Richtung Wengen oder hattest du immer noch, dass du sagst, ich kann ohne Druck da in die zweite Hälfte einsteigen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Eigentlich ohne Druck, ja. Eigentlich hatte ich genug Zeit.
Super.
Also ich hatte auch das Gefühl, dass es dann wirklich hinten raus sogar noch relativ gut machbar war. Also ich bin dann eben weiter, auf den Anstieg nach Wengen und der Anstieg ist am Anfang ja noch wirklich durch den Wald und noch relativ easy, so auf der Straße entlang, schlängelt er sich so nach oben. So ein bisschen so harmlos tuend. Und weiter oben wird es aber dann zum Wurzeltrail. Und ich habe dann Jack tatsächlich getroffen. Und Jack sagte zu mir, ja, Wengen wäre der Zeitpunkt gewesen, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Und er möchte auf jeden Fall bis zum Männlichen dieses Jahr. Und er ist dann auch sehr, sehr langsam gegangen, also wesentlich langsamer als ich. Sodass Cut-Off, glaube ich, kein Problem war zu dem Zeitpunkt. Eben, immer jetzt mit Vorbehalt, wie es dann später geworden wäre, kann ich nicht sagen, aber bis zu dem Zeitpunkt war okay. Und ich habe auch in Burglaunen auch jede Zeit genommen, die ich brauchte. Also ich bin dort eben eine Stunde Pause gemacht eigentlich, oder?
Habe ich gar nicht gefragt, gab es Dropbacks? Hast du ein Topic in Burglaunen gehabt?
Tatsächlich.
Hast du dich umgezogen oder irgendwas? Oder?
Nein, überhaupt nicht, denn ich habe mich total gut gefühlt. Die Beine waren okay, die Schuhe waren okay.
Gefroren auch nicht mehr, alles
wieder
gut dann. Okay.
Ich habe mir dann allerdings Gedanken gemacht und das ist auch so ein Learning daraus gewesen, hat tatsächlich noch ein bisschen zu der Entscheidung dann in Wengen beigetragen. Ich habe nämlich dort meine Jacke nicht mitgenommen, meine dünne. Und ich wäre ja auf jeden Fall in die Nacht gekommen. Also ich wäre ja in der Nacht dann am Eiger oben gewesen und da wäre es mit Sicherheit kalt gewesen. Also
und du gab es keine Dropbacks mehr, wo du noch irgendwas hättest deponieren
können? Nein, nur in Burglaunen. Also ich hätte dort die Jacke mitnehmen sollen. Ja, ich hatte zwar, das war zur Pflichtausrüstung, ich hatte zwar so ein Laufshirt mit dabei, mit einer bestimmten Grammatur. Ich glaube 160 Gramm musste das haben. Mindestens. Mhm. Das hätte ich noch anziehen können im Notfall, aber...
Und eine Regenjacke war nicht Pflicht?
Doch.
Ja gut, die hättest du auch noch anziehen können.
Die hätte ich auch noch anziehen können, klar. Ja, okay. Also ich hatte schon was dabei jetzt, was ich hätte drüber ziehen können, trotzdem.
Okay.
Dachte ich mir nur, das wird noch kalt werden.
Okay.
Gut, ich bin dann eben diesen Uphill nach Wengen rauf und dann muss man noch mal ein Stück tatsächlich nach unten, um noch mal nach oben zu gehen. Und das war dann so, ich glaube 2 Kilometer vor Wengen, wo ich dann auch für mich den Entschluss gefasst habe und jetzt geht es eben nicht mehr. Also jetzt geht es einfach körperlich nicht mehr.
Weil, also wie war die Atmung, den Weg nach oben? War sie?
Ja, die Atmung war eigentlich so, wie sie die letzten 4 Stunden war, nämlich ich hatte immer das Gefühl, ich bekomme zu wenig Luft und der Brustkorb war zu eng, oder?
Aber es wurde nicht schlimmer.
Es wurde nicht schlimmer, aber irgendwann ging die Kraft aus.
Mhm.
Also ich konnte nicht die Leistung abrufen, die ich hätte abrufen müssen an dieser Stelle.
Mhm.
Und das wurde mir dann auch spätestens klar. Meine Frau kam dann entgegen in Wengen und sie hat mir dann irgendwann mal, wir sind dann zu diesem Verpflegungsposten gegangen und sie hat dann nach oben gezeigt und gesagt, schau mal, da oben ist der Männlichen, da müsstest du jetzt rauf. Und ich habe da raufgeschaut und gesagt, okay, das ist für mich... So klar wie nochmal was, das würde ich heute nicht mehr schaffen. Es ist völlig unmöglich, darauf zu kommen. Und dann, in dem Augenblick war für mich die Entscheidung nicht nur gefällt, sondern da habe ich den Frieden für mich auch geschlossen, für den Moment, und habe gesagt, ist okay, das ist alles, was ich im Moment kann. Das ist alles, was ich im Moment abrufen kann an Leistung. Mehr geht nicht. Und hier an diesem Punkt ist jetzt Schluss. Und das war auch okay eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann am Verpflegungsposten war und das dann konkretisiert habe, also tatsächlich auch gesagt habe, okay, und jetzt ist Schluss und dann den GPS-Sender abgegeben habe und ich habe dann gemerkt, wie es mich dann gepackt hat, also dann, das war ein furchtbarer Moment und Gott sei Dank kam dann eine Stimme von hinten, die dann sagte, hey Christian, bist du's? Hey, hallo. Und dann habe ich mich umgedreht und dann stand Heinz, der Vegan Trailrunner, hinter mir und er sagte mir, und er hatte den 100er schon ein paar Mal gefinisht, dass er eben auch zur Hälfte rauf ist, jetzt bis zum Männlichen und ist dann wieder umgedreht. Er hat Kreislaufprobleme bekommen, konnte dann nicht mehr. Und spätestens dann war das auch okay, weil du hast dann andere getroffen, die auch in Wengen ausgestiegen sind. Wir sind dann mit dem Bentley oben raufgefahren zum Männlichen und ja, irgendwie... Es war so ein ambivalentes Verhältnis dann, weil du hast unter dir die Läufer gesehen, die eben rauflaufen oder raufgingen zum Männlichen, oder? Und du hast gewusst, für die geht's weiter und für uns ist es jetzt hier an der Stelle einfach vorbei. Und so war das auf der einen Seite ein unglaublicher Neid auf diese Läufer, weil ich gesagt habe, die dürfen jetzt weitermachen. Und auf der anderen Seite ein wahnsinniger Respekt vor denen auch, weil ich ist klar, was das bedeutet, da jetzt nochmal raufzugehen nach diesen Kilometern. Und für mich war aber auch klar, das hätte ich jetzt an dem Tag nicht geschafft. Also es war einfach die richtige Entscheidung, da aufzuhören.
Und der Grund war keine Kraft und das Atmen und keine Kraft.
Ja, ich denke, dass...
Übelkeit war nie ein Thema.
Nee, Übelkeit war nie ein Thema.
Super.
Keine Übelkeit, die Füße waren okay, ich hatte Blasen an den Füßen, ja, aber das ist normal, das war jetzt nichts, was mich irgendwie hätte abhalten würden, sondern es war wirklich die Kraft, die einfach weg war. Ich nehme an, einfach auch durch die Grippe, die da irgendwie wieder kam.
Dann war quasi am Männlichen, in Wengen, wie viele Kilometern habt ihr da auf der Uhr gehabt?
64 mit 4000 Höhenmetern. Und weißt du, das ist eigentlich das Perverse, möchte ich fast schon sagen, daran, weil du steigst da raus und fühlst dich als ich will jetzt nicht sagen Versager, das ist ein zu hartes Wort, das ist falsch, aber du fühlst dich irgendwie schon als, du fühlst dich down, schlicht und ergreifend. und du hast es nicht geschafft. Und eigentlich, du bist 64 Kilometer an diesem Tag gelaufen. Du hast 4000 Höhenmeter hinter dich gebracht. Du hast überhaupt keinen Grund in irgendeiner Art und Weise an dem zu zweifeln, was du in der Lage bist zu tun. Was für jeden Einzelnen gilt übrigens, der irgendwo da ausgestiegen ist. Ist egal, ob das jetzt in Burg Launen war oder in Wengen oder im Männlichen. Aber es ist dieses Gefühl, du hast es nicht fertig gemacht, oder? Und das ist unglaublich, was das mit einem macht.
Mhm. Also, ja, also auch erstmal von meiner Seite Glückwunsch für die 64 Kilometer und die 4000 Höhenmeter. Ne?
Danke,
also,
danke.
Das bei dem Wetter, bei der Hitze, bei den Vorbedingungen,
stimmt, ja.
Das ist auch eine große Leistung. Aber, und ich verstehe deinen Punkt, ich glaube, was danach mit dir passiert ist,
ja.
Es wäre gelogen zu sagen, du hattest sofort deinen Frieden. Ne?
Nein, überhaupt nicht.
Der war definitiv
nicht gar nicht
gegeben. Da ist ganz viel in deinem Kopf passiert.
Nein. Wir sind in Grindelwald ausgestiegen und wir haben Heinz tatsächlich, also ich habe angeboten, Heinz dann noch zu seinem Übernachtungsmöglichkeit zu fahren. Und wir sind dann vorbeigekommen an diesem Finisher-Gelände vom Eiger und ich wollte nichts hören und nichts sehen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, bitte kehr um und fahr so schnell wie möglich hier weg. Ich ertrage das im Moment überhaupt nicht. Mhm. Weil es war für mich ja, es hätte ja noch die Möglichkeit gegeben, in Burg Launen auszusteigen und zu sagen, ich laufe jetzt zurück nach Grindelwald. Du hättest dann ein Finisher-T-Shirt bekommen, du hättest deine Steine bekommen, du hättest den Zieleinlauf gemacht. Aber das wollte ich eben alles nicht. Ich wollte schauen, wie weit komme ich, oder? Mhm. Und ich konnte dann aber beim besten Willen nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Ich wäre am liebsten gleich an diesem Abend noch nach Hause gefahren. Es war viel zu spät und wir haben uns dann noch dagegen entschieden.
Wie viel Uhr war es denn, hast du gesagt, das Schluss eigentlich?
Es gab 7 Uhr.
Okay.
So, oder waren wir um 7 in Grindelwald, das war auf jeden Fall relativ spät. Mhm. Und wir haben dann ausgerechnet, wenn wir nach Hause gefahren wären, wären wir irgendwie um 12 zu Hause gewesen. Und das hätte ich auch von meiner Frau nicht verlangen können, weil sie war auch den ganzen Tag in den Bergen unterwegs. Und das wäre einfach unverantwortlich gewesen. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Aber wäre eigentlich, also mein Gefühl wäre gewesen, weg von hier, so schnell wie möglich, nichts mehr sehen und nichts mehr hören davon. Ich habe dann, es kam dann die neue Woche und ich habe dann angefangen, eigentlich so ein bisschen das aufzuarbeiten auch, was ich falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, ob man es falsch gemacht haben nennen kann, aber was so die Gründe waren eigentlich für mich. Und die Grippe ist sicherlich einer davon. Vielleicht auch das ganze Thema unterschätzt noch. Ich würde jetzt nicht sagen,
dass ich den Lauf unterschätzt oder
was meinst du? Den Lauf unterschätzt, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn komplett unterschätzt habe. Ich habe gewusst, das wird hart. Ich hätte allerdings nicht geahnt, dass jetzt zum Beispiel zum Lake Zürich, um da jetzt mal die Parallelen zu ziehen, weil das waren ja auch über 100 Kilometer, was es bedeutet, einfach so viel mehr Höhenmeter alpin zu laufen.
Die Hälfte an Höhenmetern, ne?
Genau.
Und technisches
Gelände, ja. Und das zehrt sehr viel mehr an den Kräften.
Das sind zwei grundverschiedene Läufe, genau. Kann man nicht vergleichen.
Ja, absolut. Mhm. Deswegen der Lake Zürich war ein guter Indikator, dass ich mal in der Lage bin dazu, mich zu motivieren, diese Entfernung zu laufen. Aber es war noch kein Indikator dafür, auch tatsächlich jetzt so ein alpines Rennen zu machen. Nichtsdestotrotz hat mich das dann weiterhin beschäftigt die ganze Woche und zwar so beschäftigt, dass ich dann und das kam dann irgendwie so im Gespräch, ja, du wirst eine Frage stellen jetzt.
Ja genau, aber bevor wir jetzt dazu kommen, du hast ja gesagt reflektiert, aber das interessiert wahrscheinlich auch viele Zuhörer. Was machst du nächstes Jahr anders? Weil ich glaube, man kann es vorne wegnehmen. Der Eiger 100 ist schon noch eins deiner Themen, wo du irgendwann den Tick in die Box machen willst.
Ja, ja, sicher.
Und was machst du jetzt anders an deiner Vorbereitung? Sei es jetzt das rechtzeitig Dasein, Unterkünfte buchen, aber auch im Training oder dann im Lauf selber, wo du sagst, das waren, glaube ich, Stellen, an denen muss ich schrauben, damit es das nächste Mal eher klappt. Was hast du da für dich mitgenommen?
Das sind die ganze, ist eine ganze Litanei an Themen, die eigentlich da jetzt auftauchen und die man, glaube ich, auch erst lernen kann, wenn man sowas mal gemacht hat oder wenn man es mal in der Nähe von gemacht hat. Und damit meine ich jetzt vielleicht Läufe, die jetzt nicht 100 Kilometer sind, sondern vielleicht 60, 70 Kilometer alpin. Ich habe zu den Eiger jetzt auch schon zweimal gemacht, den 50er, aber hier besprechen wir halt von einer ganz anderen Situation, oder die Startzeit um 4 Uhr morgens, die schon komplett anders ist als jetzt beispielsweise beim 50er, wo du um 7 Uhr startest, oder? Die ganzen Vorbereitungen, die du treffen musst, also das Material, das du mitnehmen musst. Ich habe ja beim 50er schon damals, bei meinem ersten 50er, den Fehler gemacht, viel zu viel an Verpflegung mitzunehmen. Und das hat sich natürlich jetzt potenziert, dadurch, dass ich halt auf 100 Kilometer gerechnet habe und jetzt gesagt habe, okay, ich gehe auf Nummer sicher und nehme zu viel mit, oder? Bis hin zum Zeitmanagement, eben am Tag vorher losfahren, mag vielleicht funktionieren, wenn man Erfahrung hat in diesen Bereichen, aber wenn man Neuling ist und da gerade frisch reinkommt, glaube ich eher nicht, dann muss man sich eben gezielter darauf vorbereiten und vielleicht auch die Ruhe nehmen. Und wenn man schon weiß, man ist eher prädestiniert dafür, sich ablenken zu lassen und dass man halt das Ganze etwas ruhiger angeht, oder? Dass man halt mit mehr mentaler Stärke rangeht, mentaler Ruhe rangeht und da halt die Stärke daraus zieht, oder? Bis hin natürlich zum Training, wo ich sagen muss, okay, dann das Training war vielleicht auch nicht so, wie es hätte sein sollen. Ich habe zu wenig Höhenmeter vielleicht absolviert. Wo ich auch den Fokus drauf legen muss und sage, okay, da geht's halt nun mal 6000 Höhenmeter rauf und wieder runter und die müssen trainiert werden. Du kannst nicht, das kannst nicht wegstecken, oder? Mhm. Und das sind so die Themen, die ich rausziehe und an denen ich sicherlich arbeiten werde. Also Stück für Stück, aber auch, wo ich sagen muss, okay, jetzt bin ich etwas schlauer geworden. Das war meine Erfahrung, die ich jetzt da gemacht habe. Und was ich auch sagen muss, und das vergesse ich aber bei der Sache immer wieder, aber ich muss mich selbst immer wieder so ein bisschen zurückholen und sagen, okay, ich mache das ja erst seit 3 Jahren. Also ich laufe ja tatsächlich erst seit 3 Jahren. Ich bin vorher nie in meinem Leben gelaufen. Ich habe nie ein Rennen absolviert. Ich habe nie diese Höhenmeter hinter mich gebracht. Im Gegenteil, oder? Mhm. Und da vielleicht auch so wieder ein bisschen auf den Boden kommen und sagen, okay, hey, das, was du bisher gemacht hast, das ist absolut okay. Es hat halt diesmal nicht sein sollen.
Vielleicht muss man sich einfach die Zeit nehmen, wie du sagst, und langsam mal ranarbeiten und eben nicht schnell den großen Sprung machen. Ne?
Ja, genau. Das ist, glaube ich, so die, wenn man so die Quintessenz rausziehen will aus dem Ganzen, ist genau das die Quintessenz.
Ja.
Du kannst es einfach nicht abbrechen. Ein 50er vielleicht noch, aber nicht ein 100er. Ne?
Und sicherlich die Ruhe vor dem Lauf und kein Paniktraining. Sicherlich auch ein Learning. Ne?
Also, ja.
Ja, aber okay, dann das ist schon mal gut zu wissen. Ich glaube, das ist auch interessant. Mhm. Und jetzt war in deinem Kopf ein Kopfkino angesagt.
Ja.
Ich weiß ja auch, du hast mir relativ spät geantwortet auf meine WhatsApp. Ich nehme an, dass du gewisse Dinge vermieden hast, gar nicht sehen wolltest, gar nicht gelesen hast, doch bewusst nicht, weil du einfach vielleicht auch nicht an dieses Event erinnert werden wolltest.
Also ich hatte abgeschaltet einfach.
Ja, genau.
Also ich hatte eben, wirklich komplett dich gemacht.
Blocken dann hast du aber für dich einen Weg gefunden, wie du doch deinen Frieden schließen kannst.
Ja, kann man so sagen.
Das ist jetzt, was hast du die letzten 2 Wochen gemacht, um diesen Part noch reinzubringen? Erzähl uns mal, was ist da, wie kam es zu der Entscheidung und was konkret hast du da gemacht?
Ich hatte ja in der Woche darauf Urlaub, das wusste ich, also nicht die direkte Woche nach dem Eiger, sondern die Woche dann darauf. Und es war der erste Urlaub als Familie, wo die Kinder eben nicht nur in die Schule gehen, sondern unter anderem auch arbeiten. Und deswegen war die Planung nicht ganz so einfach. Und das hat dazu geführt, dass wir gar nichts geplant hatten für die Woche, was im Nachhinein gar nicht schlecht war. Und irgendwo so im Laufe der Woche, so während der Aufarbeitung von dem ganzen Thema, kam eben die Idee auf, hey, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal so ganz spontan ein paar Tage ins Berner Oberland fahren. Wir haben früher gern gecampt und wir holen unsere ganze Campingausrüstung vom Keller und versuchen, dass wir das wieder mal machen, als Familie campen und das mal genießen, so ganz ursprünglich. Und so ganz nebenbei, es wäre ja in der Nähe vom Eiger, könnte man ja vielleicht einen Teil von dem Eiger nochmal so laufen.
Was ist deine Idee?
Unsere.
Deine Idee. Du hast sie gut verkauft.
Okay. naja, es kam dann, also ich hatte die Idee tatsächlich dann gesagt, okay, ich möchte den Rest fertig machen, nicht nur, weil ich einfach meinen Frieden schließen möchte damit, sondern auch, weil ich es wirklich sehen möchte. Ich wollte dort rauf, ich wollte auf den Eiger. Das wollte ich schon so lange jetzt und ich war mit den Skien schon da oben, bin da oben gestanden und allein, wenn ich dran denke, dass ich mit meinen Füßen da rauflaufe, bekomme ich Gänsehaut. Und das war für mich so ein, ich will dahin, egal wie, ich will dahin. Und dann kamen wir eben, also meine Frau kam dann wirklich und hat gesagt, hey, dann lauf das doch einfach, mach das. Sagt, ich helfe dir und du laufst vom Wengen los und machst den Rest fertig. Und ja, so war es dann auch. Wir sind dann nach Interlaken, haben uns dort auf dem Campingplatz breit gemacht und am Sonntagmorgen bin ich dann gestartet. Wir sind nach Wengen gefahren und von Wengen aus bin ich dann rauf zum Männlichen und habe dann einen wunderschönen Tag in den Bergen gehabt, um das mal so auszudrücken, weil ich habe wirklich nicht nur den Eiger gefinisht, das war jetzt mal so ein Thema, den Rest noch fertig zu machen von dem Eiger, den ich damals nicht gemacht habe oder den ich eine Woche vorher nicht machen konnte, sondern eher so, ich konnte mir das jetzt erfüllen, ich konnte mir all diese Stationen ansehen, ich konnte jetzt mal darauf auf den Eiger. Und es gab so eine Stelle, an der habe ich mich total gefreut drauf. Also auf der kleinen Scheidecke oben. Und wir waren da schon ein paar Mal, unter anderem auch haben wir diesen Jungfrau-Supporter-Lauf mal gemacht, meine Frau und ich. Und dann sah ich eben das Schild Eiger, wie es da so rechts weggeht, so nach von der kleinen Scheidecke weg. Und ich habe mich so wahnsinnig gefreut drauf, da hinzulaufen. Und dann war es dann eben so weit, ich habe dann dieses Tor aufgemacht und bin dann diesem Schild gefolgt und war dann auf diesen Trails unterwegs und es war einfach nur noch geil. Also das war so top. Das hat so viel Spaß gemacht. Und was da so ein bisschen wieder zurückkam, und du hast am Anfang ja schon wieder glaube ich, erzählt, dass du gesagt hast, so die Lust zum Laufen, die ist wieder zurückgekommen irgendwie. Und genauso war es da. In dem Augenblick war mir einfach wieder klar, warum ich das eigentlich mache. Ich mache das jetzt nicht, um irgendein Rennen zu gewinnen oder um mir irgendwas zu beweisen, sondern ich mache das einfach, weil mir das wahnsinnig Spaß macht. Weil wenn du da oben stehst und dir die Gegend ansiehst und sagst, hey, ich bin da jetzt hingelaufen. Also ich laufe dort. Das ist für mich ein Gefühl, das ist unglaublich, oder? Und ja.
Das war unser Startstück. Wir sind ja da genau hoch an den Eiger-Gletscher.
Ja.
Also Eiger-Trail dann rüber,
genau, kleine Scheideck. Von der anderen Seite her.
Ja.
Und das ist einfach traumhaft.
Wie war der zweite Abschnitt jetzt? Also jetzt im Nachhinein betrachtet, hättest du noch geschafft an dem Tag?
Nein.
Oder war er schon hart genug,
wo
du sagst, das wäre nicht mehr drin gewesen?
Das wäre überhaupt nicht drin gewesen. Gar keine Frage. Für mich war es auch die richtige Entscheidung an dem Tag. Da bin ich überzeugt davon. Ich bin auch nach wie vor überzeugt davon. Da mache ich mir auch keine Illusionen.
Aber jetzt auch ohne Kram oder Creme,
ja,
ohne Ärger, sondern mit dem zweiten Teil, den du dann quasi in deinen Ferien gefinisht hast, hast du Frieden schließen können.
Ja, genau. Das habe ich auch so geschrieben. Ich habe jetzt wirklich Frieden geschlossen mit dem Lauf, mit dem DNF. Das ist für mich kein Thema. Ich bin auch sehr, sehr stolz auf mich selbst eigentlich, was ich da gemacht habe. Ohne das jetzt irgendwie, das soll jetzt nicht nach Eigenlob klingen, aber es ist eben, ich mache das erst kurze Zeit. Und für die kurze Zeit, wo ich das jetzt hier betreibe, dieses Hobby, denke ich, bin ich verdammt weit gekommen. Und das ist eben das, was mich dann eigentlich wieder mit Kraft erfüllt. Oder wo ich dann sage, okay, und dann versuche ich es nächstes Jahr. Und wenn es nächstes Jahr nicht klappt, dann übernächstes Jahr. Irgendwann wird das Ganze klappen. Ne?
Alles klar. Ja, cool. Freut mich zu sehen und zu hören, dass du dich aus deinem Loch wieder rausgezogen hast, ein Stück weit.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig. Das muss man dann nämlich, ich glaube, das muss man auch lernen, genau solche Geschichten auch zu verarbeiten und vielleicht nicht nur zu verarbeiten, sondern Stärke daraus zu ziehen für die Zukunft.
Absolut. Ich meine, aus Fehlern lernt man. Das ist auch so ein Punkt. Und Scheitern ist nicht immer negativ.
Ja.
Man muss dann gucken, sich überlegen, warum bin ich gescheitert und was kann ich ändern das nächste Mal und das konstruktiv verarbeiten.
Absolut, ja. Und hey, ich habe ihn doch bekommen, meinen Eigerstein. Denn meine Frau hat eine Woche vorher, war sie auf dem Eiger und hat einen Stein für mich mitgenommen und den hat sie mir geschenkt an diesem Sonntag.
Sehr cool. Cool, ich glaube, Eiger kann man abschließen oder... Ja.
Genau.
Hast du noch letzte Gedanken, letzte Worte zum Eiger?
Ich komme wieder. I'll be back.
Alles klar. Was steht noch an jetzt, Christian? Bei dir, diese Laufsaison. Der Eiger ist jetzt rum.
Ja, der Eiger ist rum und es geht ja trotzdem
irgendwie noch weiter. Ich habe gehört, da gibt es noch neue Ziele.
Ja, wer hat dir denn das gesteckt? Nein, tatsächlich habe mich noch angemeldet für den Wildstrubel. Ich habe für den, diesmal allerdings für den 70er, ich habe noch einen Startplatz dafür bekommen, sind ja ausverkauft.
Was deinem Learning jetzt gut entspricht, sich langsam hochzutasten. Ne?
Genau, abgesehen davon eben kommt mir das sehr gut entgegen, weil ich mir denke...
Das ist nochmal ein Brett, auch die 70 sind genau. Brett. Darf man nicht unterschätzen, dass der 70 davor steht.
Nee, absolut nicht. Also ich unterschätze nichts mehr, was in dem Berg oder was.
Denk an die
Berge
Kabane angeht. Wildstrubel, die kenne ich gut.
Die habe ich schon gesehen, als ich mir die Strecke angeschaut habe, habe ich mir gedacht, oh, die geht da rauf. Aha.
Knapp unter 3000.
Kenne ich doch noch aus Erzählungen.
Genau, hör dir die Folge nochmal an. Wobei ich glaube, ihr kommt da nicht nachts hoch. Das ist schon das Gute. Ihr habt Tag, gehe ich von aus.
Aber schon. Glaube ich auch, ja. Glaube ich auch.
Cool, das heißt der Wildstrubel im September, oder?
13. September, ja.
13. September.
Ist Start in Kandersteg und es geht von Kandersteg nach Grand-Montana.
Genau, über die Bundergrinde. Das ist der erste Anstieg, runter nach Adelboden.
Du kennst es ja.
Ich kenn's in- und auswendig. Ich bin zweimal da gelaufen und gelitten. Cool.
Naja, ja, ich bin gespannt, super. Ich freue mich drauf. Und wer weiß, wie man noch so alles sieht. Bin gespannt.
Ja, bestimmt der ein oder andere vor Ort. Hm?
Genau.
Cool.
Und nächstes Wochenende natürlich, jetzt mal so ein bisschen Werbung machen in eigener Sache, der TRA, der Trailmaniacs, den laufe ich natürlich auch mit.
Sehr gut. Sagst du noch TRA, was das ausgeschrieben bedeutet der für die Trailrun?
Der ist doch schon so berühmt, muss man noch wissen. Nein, ist das so? Ist der Trailrun Escherid. Und den gibt es auch in verschiedenen Ausprägungen, aber ich laufe die 26 Kilometer. Das reicht für diesen Tag, weil da gehört noch so ein bisschen Socializing mit dazu und da freue ich mich dann drauf.
Sehr cool. Schön. Sehr gut.
Gut. Und bei dir?
Ich habe momentan keine großen Anreize, irgendeinen Ultra zu laufen. Echappée Belle habe ich ja gecancelt, das habe ich ja erzählt. Schon während des 250ers habe ich für mich ja die Entscheidung getroffen. Ich habe mich tatsächlich jetzt für ein Rennen angemeldet im Oktober für den Fahnerin-Sturm.
Cool.
Liebe Grüße an Jure Compescu an der Stelle.
Die werden sich freuen.
Das ist ja nochmal ein ganz spannendes Format. Wirklich steil nach oben. Glocke klingeln und den schnellsten Weg nach unten suchen. Stöcke sind nicht erlaubt, ansonsten glaube ich Vollgas downhill.
Keine also, Stöcke.
Ich glaube, Stöcke sind nicht erlaubt, soweit ich mich erinnere, vom letzten Jahr. Das ist ein spannendes Format. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht genau die Stats geguckt, sind 7 Kilometer oder ein bisschen mehr. Ich kann es jetzt gerade gar nicht sagen. Ich verlinke es aber gerne mal in die Shownotes. Supporte die Local Guys hier an der Stelle. Cooles Ding im Entlebuch, da freue ich mich drauf. Also da werde ich sicherlich nicht um die vorderen Plätze mitrennen, da bin ich, um einfach mal Spaß zu haben und mal was anderes zu erleben. Aber ansonsten momentan so das Thema Ultra, ja, juckt bei mir gerade überhaupt nicht. Bin jetzt mit den 250 echt noch gut bedient, bin da immer noch so ein bisschen am Aufarbeiten. Jetzt nicht, dass es mir da mega schlecht geht oder so. Aber jetzt zu motivieren für den nächsten Ultra, nö.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich bin heute
mit dem Velo in die Arbeit gefahren, werde wahrscheinlich morgen mit dem Velo in die Arbeit fahren. Mhm. Velofahren konnte ich nicht in den Ferien, da musste ich laufen, in Anführungszeichen. Es war auch okay, aber ich freue mich einfach aufs Velofahren und andere Dinge. Mhm. Ich werde jetzt die Saisonpause nutzen, um mich so ein bisschen auszuprobieren und dann gucken für nächstes Jahr.
Wie es weitergeht, ja.
Vielleicht mache ich privat den einen oder anderen Lauf, das kann sich noch ergeben. Mhm. Wie du es gerade auch gesagt hast, aber nicht im Rahmen von einem Wettkampf.
Ja, ja. Einfach um so ein bisschen wahrscheinlich auch die Lust wieder zu bekommen oder so die Freude daran zu entdecken.
Ja, genau. So ein bisschen Reset jetzt, den brauchst du jetzt einfach ein bisschen. Ja,
absolut.
Genau. Nicht, weil ich irgendwie unzufrieden bin, sondern ist jetzt einfach mental gerade so das große Thema so.
Cool. Super.
Dann kommen wir zum Trailrookies einmal eins. Ich suche heute aus. Ich brauche dann gar nicht scheren, glaube ich, sondern...
Nö, du kannst direkt loslegen.
Den Buchstaben
dann sagen. Würde ich dir den Buchstaben sagen und starte gerade jetzt. Und Zeitraffer sind auch schon 10 Sekunden vorbei. Und der Buchstabe lautet dieses Mal F. Wie Fritz.
Wie Friedrich. Kenne ich immer nur. F.
Wollte ich jetzt nicht sagen.
Der Fahnerin Sturm ist schon durchgestrichen.
Ja.
Den hat man schon mal.
Ja.
Hat jetzt gut gepasst. Oh, hier gibt es eine Menge. Fitness.
Mhm. Okay.
Was fällt dir denn zu Fitness ein?
Oh je. Wo fange ich da an? Absolut notwendig für das, was wir machen. Fit zu sein. Die Frage ist, wie fit und... Oder anders ausgedrückt, der Großteil, die Masse derer, die auf den Trails unterwegs sind, wie fit sind die? Oder muss man wirklich so fit sein? Kann man nicht auf den Trails unterwegs sein, um ohne so super fit zu sein?
War das eine Frage, oder?
Ja, es war so eine Frage-Feststellung.
Und was denkst du?
In der Hoffnung, dass du jetzt einspringst.
Nee, jetzt würde ich gerne wissen, was du dazu denkst. Ich sag dann gerne meine Meinung. Was denkst du denn?
Was ich denke? Ich denke, dass es dass eine gewisse Grundfitness natürlich dazu gehört. Man muss ja, wenn man laufen will auf den Trails, man muss ja in der Lage dazu sein, das tun zu können. Das kann man nur mit einer bestimmten Grundfitness. Und dann ist die Frage, wie viel möchte man denn? Manchen reicht es, 4-5 Kilometer zu absolvieren auf den Trails und da muss die Fitness auch entsprechend angepasst sein. Aber du musst dich natürlich adaptieren, wenn deine Ziele anders sind. Und wir hatten ja gerade das Ziel, zum Beispiel jetzt 100er Eiger oder 250er Eiger, dann musst du eine andere Fitness aufweisen und dann musst du sicherlich daran auch arbeiten, aktiv. Also dann reicht es nicht, jetzt einfach zu sagen, okay, ich bin fit, ich kann so 5 Kilometer laufen, sondern dann glaube ich, muss man aktiv daran arbeiten. Auch etwas, was ich lernen musste für mich, weil bei mir ja am Anfang zumindest so viel Fitness da war, wenn man das mal so ausdrücken darf, dass ich in der Lage war, 5 Kilometer ohne Probleme zu laufen. Allein dadurch, dass ich halt einfach 80 Kilo abgenommen habe, oder? Also wenn auf einmal 80 Kilo weniger da sind, dann dein Körper ist es ja gewohnt, dieses Gewicht mit rumzuschleppen. Dann ist eine gewisse Fitness da, die dich in die Lage versetzt, dazu 5 Kilometer zu laufen, aber eben nicht mehr, oder? Wenn du mehr willst, dann musst du die Fitness aufbauen. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ja, ist notwendig.
Ja, kann ich wohl nachvollziehen. Ich finde, um meine 5 Cents noch dazu zu geben, es reicht eben nicht nur zu laufen, um die richtige Fitness zu haben. Also das letzte Mal, ich gehe jetzt so ein bisschen, widerspricht nicht dem, was du gesagt hast, überhaupt nicht. Mhm. Stimme ich voll zu. Du bist wie eine andere Perspektive noch auf das Thema. Mhm. Es braucht eben, auch gerade wenn man älter wird, braucht es einfach noch andere Trainingsmethoden, damit man schmerzfrei auch laufen kann. Mhm. Also Stichwort, das heißt jetzt Stabi-Training, Krafttraining für Körper, Mitte, für Rücken, also Bauch, Rücken, auch Muskulatur, auch für die Fußgelenke, für die Achillessehne, dass man dort sein Krafttraining macht. Und ich glaube, das ist auch Teil von Fitness, der oft beim Laufen vergessen geht, weil man immer denkt, naja, Turnschuhe an, laufen, dann trainiere ich alles, was ich brauche. Mhm. Aber ich glaube, wenn man gerade verletzungsfrei und beschwerdefrei auch im Alter laufen möchte, kommt man um eine umfassende Fitness im Sinne von Ganzkörpertraining nicht drumrum. Mhm. Das ist vielleicht noch so mein Fitnessgedanke. Ich glaube, dazu muss man nicht ins Fitnessstudio gehen, wenn wir jetzt nochmal das ganz weit aufmachen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt viele Übungen, die man zu Hause machen kann. Sei es jetzt die einfachen Liegestützen, sei es jetzt die Planks, sei es jetzt irgendwelche Sit-Ups, sei es jetzt vielleicht mit Kettlebell ein bisschen zu trainieren oder TRX-Bändern, die man sich daheim installieren kann. Mhm. Aber ich glaube, man kann auch relativ viel tun, um Fitness zu unterstützen, also um den Körper und die Gesundheit zu unterstützen. Und Fitness kommt auch nicht, wenn man ständig was macht, sondern Thema Superkompensation. Fitness kann auch erst dann kommen oder der Körper kann nur dann fitter werden, wenn er auch die Zeit bekommt, sich zu regenerieren nach härteren Einheiten. Mhm. Das fällt mir so zum Thema Fitness.
Absolut, 100%. Ja.
Noch ein.
Ja, kann ich absolut unterstreichen. Das, glaube ich, ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Eben Fitness ist eben nicht nur, oder der Aufbau von Fitness ist eben nicht nur drauf zu kloppen wie verrückt und zu sagen, ja, Hey, ich möchte jetzt mit dem Kopf durch die Wand, sondern das ist eben auch ganz viel Geduld haben. Es braucht Zeit und es braucht Erholung, Regeneration. Und das kann man eben nicht erzwingen. Es funktioniert nicht. Der Körper braucht die Zeit, um sich zu adaptieren. Definitiv, gut. Ja.
Ich glaube, das war's. Zeit ist rum.
Gewitter ist vorbei. Zeit ist rum, das Gewitter ist vorbei, wollte ich gerade sagen. Ja, es ist es donnert noch so ein bisschen, aber so der Großteil ist, glaube ich, vorbeigezogen Richtung Zürich.
Ja, bei uns ist auch schon vorbei.
Ah, okay. Ja, dann.
Genau.
Können wir jetzt in Ruhe aufhören.
Genau, abschließen. Ich kann meinen Kids nochmal ins Bett bringen und dann ist der Abend durch. Jetlag schlägt bei mir auch langsam ein, ich werde langsam müde.
Oh, ja, ja.
Bin erst vor 3 Tagen gelandet hier, habe noch ein bisschen Jetlag.
Das dauert immer, ja, bis man den hinter sich hat. Dann wünsche ich dir eine ganz gute Erholung.
Danke dir. Merci fürs Teilen deiner Erfahrungen und deiner Insights.
Gerne.
Sicherlich sehr wertvoll für viele da draußen. Und an alle da draußen sage ich nur, keep on running.
Keep on running.
Habt's gut. Genießt die Tage. Bis bald.
Ciao mit uns.